Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen hier wieder bei einem Stargate Podcast, Folge 260. Heute ist anscheinend, wenn das alles richtig funktioniert, der 11.1. Ja, alleine mache ich es natürlich hier nicht, das wäre ein bisschen eintönig, sondern Thomas ist wie immer mit dabei. Hallo Thomas.
Hallo Clemens, hallo liebe Zuhörer. Wobei du das ja immer noch alleine machst, du bist ja nur Bauchredner.
Ja, anstrengend, aber genau. Wir haben eine neue Folge mit am Start, heute wieder SGA. Wie heißt das Ding denn im englischen Original?
McKay and Mrs. Miller.
Ja, man hat es im Deutschen nochmal anders gelabelt. Der doppelte Rodney geht natürlich auch auf was an, was in der Handlung passiert, weil es ein bisschen doppeldeutig ist, wenn man Rodney und die Schwester. Naja, dann gibt es noch zwei Länder, die ein bisschen auch abweichen vom Originaltitel. Im Französischen heißt das wohl übersetzt Krieg der Genies oder der Krieg der Genies. Und im im Japanischen speziell ein älterer Bruder und eine jüngere Schwester. Also, weiß nicht, ob dieses speziell ist, wahrscheinlich falsch übersetzt, aber spezielle Geschwister, keine Ahnung, vielleicht sowas in der Richtung.
Ja, das würde wahrscheinlich Sinn machen,
ja. Ja, dann haben wir noch die Daten. Martin Gero hat das Drehbuch geschrieben und dann Martin Wood in der Regie. Quote 0,94 Millionen, 7,2%. Zuerst in den USA rausgekommen auf dem Sci-Fi Channel am 8. September 2006. 30. Oktober Movie Network hier Kanada, 6. Dezember Großbritannien, Sky One und dann im nächsten Jahr 2007 am 5. Dezember auf RTL 2 bei uns. Dann noch 2008 am 17. April auf Channel 7 Australien und dann Japan noch 3. Dezember. XN, genau, ja, sonst war es das, glaube ich. Und können wir reinstarten. Wo geht's denn los?
Wir sind in einem Wohnzimmer. Wir sehen Kinderspielzeug, die auf dem Boden verteilt ist. Und ein kleines Mädchen gespielt von, also der Charakter heißt Madison. Die Darstellerin heißt aber auch Madison, Madison Bell. Ein weiteres Mal taucht sie in SG-1 auf. Einmal Supernatural, einmal Smallville. Insgesamt nur 8 Rollen. Ja, sie erzählt ihrer Mutter, ne, die Prinzessin wird hier irgendwie spielen. Und die Prinzessin Jeannie, wer das genau ist, da kommen wir später drauf. Wird gespielt von Kate Hewlett. Drei weitere Male taucht sie in SGA auf. 43 Rollen. Nachher vergesse ich es noch. Kate Hewlett ist natürlich die Schwester von David Hewlett. Und auch wenn die beiden hier in der Folge nicht gut zu Rande kommen, miteinander parat kommen, die sind wohl im wahren Leben irgendwie sehr gut zusammen und haben sich hier auch darüber gefreut, also wenigstens laut IMDb, zusammen auf der Bühne zu stehen. Vor der Kamera ist ja keine Bühne. Ja, und Jeannie, die macht halt mit, ne? Wo ist denn die Prinzessin? Ist die Prinzessin in ihrem Turm? Wie auch immer, das geht so ein bisschen hin und her. Ja, ne, irgendwie sagt man das, spielen sie dann mit dem Zug und dann irgendwie, ja, die typischen Zugrollen, macht Madison und Jeannie hat irgendwie guckt irgendwie auf die Brücke, über die Bahn fährt und irgendwie hat sie scheinbar eine Art Epiphanie, weil sie reißt ein Blatt von dem Malblock ihrer Tochter ab und fängt dann drauf rumzukritzeln. Es ist ein bisschen später, Mr. Miller kommt nach Hause, wird gespielt von Brandon Gall. Nur 22 Rollen, nichts Bekanntes dabei. Er kommt auf jeden Fall rein, ruft dann in den Flur, hallo, und keine Reaktion erstmal. Und dann geht dann rein und sieht dann seine Frau, die das ganze Wohnzimmer dekoriert hat, mit diesen Drawing Pad, also mit diesen Blättern. Und überall sind irgendwie mathematische Gleichungen drauf, hast du nicht gesehen. Und Miller spricht seine Frau nochmal Madison. Und sie reagiert nicht so weiter. Und ja, Mr. Miller betritt dann den Raum und spricht sie nochmal an. Und ja, ne, irgendwie versucht es dann auch nochmal. Und Jeannie reagiert dann doch endlich mal und sagt, oh, hi. Und der schaut sich immer noch irgendwie total verwirrt und sagt, wie war denn dein Tag? Und Jeannie schaut sich um und kriegt jetzt erst irgendwie mit, was sie da irgendwie den ganzen Tag wohl getrieben hat. Wir sehen nochmal das Millersche Haus von außen. Hier wusste die IMDb, dass das Haus dasselbe ist, was Samantha Carter bewohnt in SG1.
Aha.
Ne? Also hier haben sie mal wieder Location recycelt. Wo war ich da? Genau, ist mittlerweile Nacht geworden. Die beiden Erwachsenen liegen im Bett. Und ja, Mr. Miller sagt hier, ne, send es doch an Graham Peel. Also Graham Peel, also Graeme. Habe auch noch nie gehört den Vornamen. Graham Peel. Und sie sagt, ja, der hat doch Besseres zu tun, als da irgendwie auf meine, hier irgendwie auf mein Nonsens, den ich da rumgekritzelt habe, irgendwie einzugehen. Ja, Miller irgendwie so, ja, das sah jetzt nicht irgendwie schwachsinnig zu mir, ne, sah für mich jetzt weniger schwachsinnig aus. Sagt da, ne, und dann guckt sie ihn irgendwie ein bisschen skeptisch an. So, ja, okay, ich bin nur Englischlehrer, so von wegen, ne, das sieht für mich nach Schwachsinn aus, aber was weiß ich denn, ne, schick es, ne, was hast du denn zu verlieren? Man knutscht sich kurz zur gute Nacht und das Licht geht aus. Und Jeannie liegt da aber noch mit offenen Augen und denkt wohl drüber nach. Am nächsten Tag vermutlich. Jeannie sitzt da am Frühstückstisch, also am Tisch in der Küche und bringt das wohl alles in Reinform. Sie hat ja gestern irgendwie mit Fingerfarbe mehr oder minder und mit Wachsmalstiften da irgendwas auf Riesenblätter geschrieben. Und sie sitzt da jetzt am Ordner und ne, schreibt das dann halt mal in Reinform runter. Wieder noch eine Zeit später, Mr. Miller kommt da irgendwie rein, hat irgendwie Getränke auf einem Tablett dabei und ja, Jeannie und ihre Tochter spielen wieder am Tisch und auch wieder Zug und es klopft an der Tür und Jeannie rennt also geht zur Tür und da stehen dann zwei Air Force-Offiziere und in der Mitte zwei, eine Carter und sie so, Jean Miller und sie, ja, na, ich bin Lieutenant, also sie stellt sich vor. Und haben Sie hier irgendwie an Professor Graham Peel da irgendwie so ein paar Kalkulationen geschickt? Und sie, sollte ich das jetzt nicht getan haben? Also sie ist da ein bisschen skeptisch, was denn jetzt die Air Force von ihr will. Und dann wechseln wir auf Atlantis. Diesmal ist es Tag, also immer noch, also auf der Erde war Tag, hier ist es auch Tag. Okay, Zelenka arbeitet in ihren Laptops, Shepard kommt dann da rein und ja, Shepard spricht dann auf wie Rodney und sagt dann, hey, hier, Kollege, du musst deine Zahnbürste einpacken, du musst zurück zur Erde. Und McKay irgendwie, hä, was, wieso denn? Carter braucht deine Hilfe und McKay dann irgendwie, auch irgendwie relativ zickig, ne, so von wegen, hä, mit was denn? Ne, also als ob er sich da irgendwie, ne, der wird doch jede Gelegenheit nutzen, irgendwie Carter zu sehen oder mit ihr zusammenzuarbeiten. Also dass der jetzt so
Ja.
schnippisch reagiert, ist irgendwie, weiß ich nicht, was das jetzt soll. Und Shepard sagt dann, mit deiner Schwester. Und McKay kriegt direkt ein sorgenvolles Gesicht. Opening Credits und es geht im heimischen Gate Room weiter.
Genau, ich hatte noch was vergessen, wenn wir scrollen. Genau, also Martin Gero hat sich das ja ausgedacht, die Idee mit Rodneys Schwester hier und nannte die Episode McKay and Mrs. Miller und das ist die Anlehnung an den Film McCabe and Mrs. Miller, von dem ich noch nie gehört habe.
Ich kenne Mrs. Doubtfire.
Ja. Wir sind im Shine-Mountain-Komplex, dann Stargate Command. Sam geht da durch in den Gate Room. Gate ist aktiv, Rodney stampft runter und Carter heißt ihn willkommen. Und McKay ist gleich ein bisschen genervt oder ja, was hat denn jetzt meine Schwester hier getan? Also, Carter so, ja, schön dich zu sehen. McKay ein bisschen. Ja, und McKay ist so ungeduldig, ja, hier, Begrüßung, Höflichkeiten. Was hat sie denn jetzt gemacht? Ja, er wartet gar nicht, dass Carter irgendwie antworten kann, läuft an ihr vorbei irgendwie und verlässt den Gate Room und Sam dreht sich um und verdreht auch ihre Augen und ja, stampft ihm nach. Wir sind dann am Schreibtisch in Sams Labor angekommen. Genau, da ist noch hier irgendwie ein Sandwich und teilweise gegessene Wanne mit rotem Gelee. Okay, Wanne ist wahrscheinlich komisch übersetzt. So, genau, der interessiert sich aber nur für die Zeitung irgendwie. Rodney und Carter meint dann, ja, ich dachte, dass, was? Ach so, und Rodney macht noch so ein Handzeichen irgendwie, dass er noch weiterlesen will oder irgendwie zu tun hat. Moment hier, ne? Sicherlich gibt es da einige interessante Sachen, aber es kann ja auch nicht ihre Arbeit sein. Ich meine, sie ist doch seit Jahren aus dem Spiel. Und Carter so, hey, was? Ein Spiel? Also, sie hat seit 4 Jahren keine einzige Arbeit über theoretische Physik veröffentlicht. Und Carter so, ah ja, das Spiel. Und McKay sagt, dass sie da auf dem schnellsten Weg war, irgendwie sich aufregende Stipendien durchzumachen, da interessante Arbeit, einiges. Und ja, sie ist zwar nicht ich, ne, aber ja, vielleicht wie du. Und Katerweil starrt ihn an und weiß da jetzt auch nichts mit so richtig anzufangen.
Sieht man aber, wie unterschiedlich Brüder sein können, weil Sheldon Cooper ist ja auch so jemand, der so ein
Ja.
bisschen von sich sehr überzeugt ist und alle anderen liegen falsch. Aber er hat mit seiner Schwester auch schon mal sich unterhalten und sagte dann irgendwie sowas von wegen, ja, also wenn du mal Nachwuchs hast, also der hat ja den genetischen Genpool, den ich ja eigentlich auch habe. Und da könnte ja was Großartiges
Könnte, ist nicht gesichert. Ja, so ein bisschen so
rumkommen.
wirkt das, das stimmt schon. Ja, wie auch immer, sie wurde von irgendwie einem englischen Major zusammengeschlagen. Ist das richtig übersetzt?
Geschwängert.
Weil hier steht zusammengeschlagen, das finde ich auch geil. Okay.
Zu locker beißen, Braten in die Röhre schieben, also
Ja, und
ein
ihre
bisschen despektierlich.
Prioritäten haben sich dann über Nacht verschoben. Ich habe dann versucht, irgendwie was in. So zu vermitteln, aber irgendwie war sie da hartnäckig und ja. Vater fragt nach, wann er sie mal das letzte Mal gesprochen hat und auch vielleicht 4 Jahre her. Und Carter so fällt aus allen Wolken. Was, 4 Jahre? Naja, nicht, dass ich nicht nachgeschaut hätte, ob sie was veröffentlicht hat. Carter, so, du weißt schon, was dieser Beweis bedeutet, oder? Und McKay so, ja, ist nun also Mathematik halt irgendwie und na, das. Es geht weit darüber hinaus, meint Carter und McKay. Naja, blaues Auge irgendwie und ja, aber ich hätte da gerne ein wenig mehr Zeit, selbst das irgendwie auszuschenken. Ja, dann checkt es halt aus. Und sie sagt, es kam von ihr, fragt McKay und Carter, ja, sie spielte da mit ihrem Kind und hat dann irgendwie so die Vorstellung davon bekommen. Und er ist dann wieder ein bisschen genervt. Oh, naja, super, eine Vorstellung, ist ja wunderschön, sie wird das lieben und. Plötzlich schaut er dann ein bisschen panisch zu Sam, so, hey, du hast ihr doch nicht gesagt, dass, was? Dass ich es selbst daran war, das so zu beweisen. Und gerade so, nicht direkt. Puh, da ist er erleichtert, der McKay. Und warte mal, warum eigentlich nicht? Naja, meint Carter, Teil eben des Grundes, dass wir sie hier angefragt haben, ist eben, sie wurde vom Pentagon da mit involviert, aber sie weigert sich eben diese Klausel da zu unterzeichnen. Und da können wir halt darüber hinaus jetzt erstmal nichts machen. Und um ehrlich zu sein, ja, das ist immer ein bisschen am Arsch. Und ja, okay, na dann vergessen Sie es. Ich meine, wenn sie mal ihre Wahl getroffen hat, dann müssen wir, sie und ich, halt eben herausfinden, wie wir das umsetzen können. Na, naja, guckt sich dann nochmal ein Dokument an, mal gucken.
Also Genie hat an der Stelle, weil du gerade nur Dokument gesagt hast, das NDA nicht unterzeichnet.
Ja.
Also, ne, sie darf ja nicht darüber reden und hast nicht gesehen.
Ja, nun, auf den ersten Blick gibt es da sicherlich noch ein paar fehlende Stücke und ja, das ist nicht ge genau beschrieben, der Beweis. Und McKay so, was denn? Weil gerade guckt er an, naja, du und ich, wir wissen beide, dass es viel schneller gehen würde, wenn wir deine Schwester da mit am Start hätten. Nun, was soll ich denn tun? Sie hört nicht auf mich und du bist ihr Bruder. Ja, genau. Na, das, also nach dem Motto, deshalb hört sie ja nicht auf mich. Also, wenn man sich da 4 Jahre nicht meldet, da ist dann natürlich irgendwie einiges im Argen, auf jeden Fall.
Die Frage ist, ne, Sam, so von wegen, also mit ihr würde es viel schneller gehen. Das weiß man an der Stelle nicht. Also, wenn das wirklich so epiphaniemäßig ist, so klick, du hast irgendwie so den, ich weiß gar nicht, gibt es da
Eine
den, wie
Eingebung,
heißt denn das?
ja.
So eine Eingebung,
Ja.
ne, und das dann einfach nur schnell runterrappelst, ob du das dann jetzt wirklich auch in allem Tiefgang dann so
Ja.
verstehst, was du da in dem Moment dir gerade mal irgendwie in den Kopf gekommen ist. Vermutlich musst du das dann auch selbst erstmal irgendwie, also die praktische Anwendung dafür musst du auch als Aufschreiber erstmal umsetzen. Also ob
Ja.
das jetzt, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie die geeignete Person
Weiß ich auch
eigentlich
nicht,
für
aber.
wäre. Also keine Ahnung.
Naja, die denken wahrscheinlich so, okay, lieber ein zu viel als ein zu wenig.
Naja,
Ja.
kann so.
Wir klingeln da ans, also beziehungsweise es wird geklopft an Genies Hütte und öffnet sich und ja, da steht auf einmal ein bisschen verdattelter Rodney mit einem Blumenstrauß davor. Hallo und Genie so, hi, lang nicht gesehen und Genie so, ja, es ist nur noch gelinde gesagt. Dann haben wir eine unangenehme Pause. Bittest du nicht herein und wieso bist denn du hier? McKay wagt sich einen Schritt nach vorne auf die Türschwelle und kann ich nicht mehr einfach vorbeikommen und meiner kleinen Schwester Hallo zu sagen? Ich meine, und naja, wir haben 4 Jahre nicht miteinander gesprochen und du hast sowas noch nie gemacht. Also, nee, kannst du nicht. Und McKay will sich so ein bisschen rauswieseln, wuseln. Ich war beschäftigt hier, Arbeit, dies, das, Reisen, Geschäfte und was weiß ich alles. Ne? Ich war gerade in der Stadt und da dachte ich, ne, komm ich doch mal vorbei, hält ihr so den Blumenstrauß entgegen. Und Gene so, warte mal eine Sekunde und so, was denn? Du bist nicht etwa wegen dieses Physikbeweises hier, oder? Also sie riecht den Braten und McKay so, nee, ach, meine, das, ja, okay, das ist ein Teil des Grundes, warum ich hier bin, aber, und du, aber das ist doch für die US-Regierung. Nein, nein, ich arbeite dafür für ein multinationales Aufsichtsberatungsdingens. Genie, ist es dann,
Was ja nicht gelogen ist, ne? Das Office and
ja,
Committee.
es ist, hat er schon. Ja, okay, es ist nicht ganz. Und Genie so, weiß was, ist mir jetzt egal, ne? Ich habe ja denen schon gesagt, dieser Colonel oder wer, ich will da nichts mit zu tun haben. Und Rodney ist sehr genervt, er ist sehr genervt die ganze Folge über. Fun Fact, also ist ja nichts Neues, aber na, schon hier sehr. Und McKay fragt sie, ja, hast du denn überhaupt eine Ahnung, was du da aufgeschrieben hast? Ja, irgendwie mathematischer Beweis, theoretische Physik. Ich bin darauf, also ich werde, kann man eh nichts praktisch anwenden. Rodney schwingt die Blumen immer noch hin und her. Ja, dann werde ich das halt irgendwie machen. Oder die Aktion. Was bedeutet das überhaupt, meint Genie? Und naja, unterschreib aber diese verdammte Vereinbarung. Die hat da keinen Bock drauf, denn sie sagt, dass sie eben die Forschung und die Ideen darauf basieren, eben was mit der heutigen Wissenschaft nicht stimmt. Und McKay macht die Eugen, die Augenrollnummer. Und Genie weiter, ja, wusstest du, ne, dass irgendwie ein Fünftel unserer Gene, die Bausteine unseres Wesens, von großen Pharma Konzern patentiert wurden. Ein Fünftel. Wenn es überhaupt einen Vorteil gibt, davon, was ich geschrieben habe, dann ist das eine Idee, die jemand anderes entfacht und ich werde da mal die Rechte irgendwie nicht ans US-Militär abgeben. McKay widerspricht ja so, aber es hat doch eine Idee bei jemandem ausgelöst, eine große und wie, was denn, mein Genie? Und ja, ich kann es dir nicht sagen, unterschreib jetzt halt einfach, also ist dieses Hin und Her, Eiertanz um das Dokument.
Ja, wobei sich Genie hier auch irgendwie zu viel Hoffnung macht. Ne? Also sie geht ja davon aus, also vielleicht wird das mal irgendwie, na, also A hat sie es nicht patentiert. Ne? Das ist ja auch kein Patent, das ist eine physikalische Gleichung vermutlich mal. Das ist ja erstmal, ne, also patentieren kannst du dir ja nur Dinge, die du daraus als Anwendung rausgeschmissen hast. Also von wegen, das jetzt irgendwie der zu sagen, so von wegen, das gebe ich dem Militär nicht, also bitte. Und selbst wenn das irgendwie patentiert wäre, also wenn sie jetzt
Das
irgendwie
wäre dem
dir, keine
Militär
Ahnung was,
egal. Also,
das wäre dem Militär
ja.
egal, ne? Nationale Sicherheit, Bums, das wird unter den Schreibtisch, das Patent wird gelöscht, alles Anzeichen darauf, dass es das jemals irgendwo gab. Also sie macht sich da echt ein paar Vorstellungen, die, naja, ich weiß nicht, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen sind.
Klauäugig unterwegs. Genau. Sie sagt nochmal, dass sie das nicht unterzeichnet. Dann kommt der Papa hier, Caleb. Steht hier bei mir, um die Ecke und fragt, also mit der Medicine im Arm, ob da alles in Ordnung ist. Genie, sieh mal, wer aufgetaucht ist. Und Rodney winkt da und lächelt falsch. Hey, meint McKay. Caleb schiebt, schaut ihn da an und ist nicht sicher, wer ist denn das überhaupt? Ja, das ist mein Bruder. Okay, richtig, ja. Ja, Medicine stellt er dann ab und die rennt dann zur Tür auf Rodney und greift seine Beine an, sozusagen, umarmt ihn da und hallo, meint sie. Und ah, hallo, Kleine. Und Madison fragt, ob Rodney ihr irgendwie ein Geschenk mitgebracht habe. Genie und Caleb lachen. Und Genie Madison und zieht ihn damit weg. Und McKay so, nein, ich wusste ja nicht, dass das hier irgendwie so die Regel ist. Doch ist es, meint die Kleine. Nun, dann schätze ich, habe ich die irgendwie gebrochen, meint McKay. Madison kichert. Und Caleb im Hintergrund meint, dass er doch Abendessen gemacht habe. Und ob er sich denn nicht anschließen möchte. Genie dreht sich nochmal zu Caleb um und wirft ihn so einen Blick zu. So, nee, kein Bock. Und naja, das wäre doch großartig. Ich verhungere, meint McKay. Also er. Ja, du hast keine Ahnung, aus welcher Zeitzone ich gerade komme, sagt er noch irgendwie. Und Caleb dann, ja, ich hoffe, du magst Tofu-Hühnchen. Und ja, er nimmt dann Madisons Hand und geht in die Küche. Rodney lacht nervös und gibt jetzt tatsächlich die Blumen bei Genie ab, die sie entgegennimmt und McKay sagt noch dann zum Schluss der Szene, dass er hofft, dass der Caleb da Witze macht, weil Tofu-Hühnchen ist jetzt nichts für einen Rodney McKay zumindest, da er braucht was anderes. Ja, später sehen wir die Genie und Rodney da das Geschirr da aus dem Esszimmer in die Küche verräumen. Genie lacht und meint, dass er wohl kein Fan von vegetarischer Küche ist. Also man sieht seinen Teller halt und das ist, weiß nicht, ob er hat er mal reingestochert, aber da ist eigentlich noch recht viel drauf. Naja, ich nehme hier an, ich war nur in Stimmung für Essen. Und dann kommt der Caleb nochmal rein und sagt, dass er jetzt ja die Medima badet und jetzt kommt ja klar, ja, okay.
Er soll sich
Ach
verabschieden.
so, ja, er soll dann nochmal sich verabschieden,
Den
genau.
Kopf durch die Tür
Ja,
stecken
genau.
irgendwie, ja.
Und McKay ist ein bisschen zu nervös. Der, wieso denn das? Naja, mein Caleb Kinder verabschieden sich halt gern und ach so, ja, er ist dann erleichtert irgendwie und ja, dass nichts anderes ist, was auch immer er da erwartet hat. Und okay, mache ich sicher, klar und.
Ich habe an der Stelle übrigens mir gedacht, so wegen, warum sollte er das Rodney irgendwie auf der Art und Weise nochmal erklären? Ne, aber vermutlich ist Genie irgendwie ähnlich gepolt wie Rodney, ne, und auch so ein bisschen sozial inkompetent und
Ja.
vermutlich kennt er das irgendwie schon und muss ihm das dann nochmal diese, wie würde Sheldon Cooper sagen, hier gesellschaftliche Konventionen,
Ja,
sowas in
so
der
in der Art,
Art.
ja. Genau, und McKay stellt nochmal so fest, so Smalltalk, ah, die ist schon gewachsen, die Madison. Und Jeannie so, ja, seit ihr Geburt, in der Tat. Er legt dann seinen Teller weg und spricht ein bisschen leiser und okay, ich will ja keine Zeit verschwenden, du musst jetzt mit mir kommen, ne? Dein Beweis hier könnte eben zu was Bahnbrechendem führen. Und Genie so, dann, ja, wie lang soll ich denn dann weg sein? Pff, ja, ein paar Monate oder so. Und Genie lacht dann, ein paar Monate, machst du Witze? Hier in Madison ist, da ist irgendwann am kommenden Dienstag hier so ein Ballett-Rezital. Okay. Und McKay so, sie ist 4, wird so, wird schon nicht so toll sein. Ach, das ist doch gar nicht der Punkt, meint sie. Und ach, sie wird sich noch nicht mal daran erinnern, dass du nicht da warst. Und Genie sagt aber, dass sie sich daran erinnern wird, dass sie nicht da war. Und ach, das ist doch jetzt größer als deine Verantwortung hier. Und Genie stellt fest, ach, das hatten wir doch schon mal, dieses Gespräch. Also geht wieder in die Streitrichtung. Wenn du meine Entscheidung verharmlost, da werde ich dann wütend und dann reden wir 4 Jahre nicht. Und naja, diese Nummer. Und McKay stellt fest oder sagt einfach, das ist nicht das, was Papa gewollt hätte. Und Genie dreht sich um und ist scheinbar wütend, ob der Kart, des Papa-Karte. Nein, hätte er nicht gewollt, dass wir eben Seite an Seite arbeiten und Probleme stürzen und Kredit teilen. Und oh, du teilst es Kredite, meint Genie. Und naja, das ist nicht wichtig. Ich meine, viel wichtiger ist, dass du dir alles hier vorstellen kannst. Das kann er nicht. Er kann es halt natürlich jetzt nicht so ausführen. Ja, für dich ist das vielleicht wichtig, aber ne, hier, das ist für mich hier wichtig. Und wieso kannst du das eigentlich nicht akzeptieren? Und nein, du hast keine Wahl. Und dann nimm den Calvis aus der Hosentasche und was? Na, gib mir einfach deine Hand. Warum das denn? Naja, gib mir einfach deine Hand und dann streckt sie die Hand aus, schnappt sich sie es und willst du einfach, mein McKay, und dann mit einem genervten Blick wird sich die Hand gegeben und Rodney drückt einen Knopf auf dem Gerät und dann wird man weggebeamt und befindet sich dann auf einmal an Bord der Daedalus.
Genau, wir sind sogar in Hermiots Labor auf der Daedalus. Ja, die beiden kommen da rein. Carter ist schon da und arbeitet an den Asgardschen Kontrollen. Und Genie, was ist denn gerade passiert? Und Carter dann, ja, hier keine Angst. Hier ist, du bist hier völlig sicher. Und Genie, ich fühle mich jetzt nicht so ganz sicher. Und McKay erläutert dann, ja, du bist an Bord einer interstellaren Wessel. Wobei das ja nicht nur Interstellar ist, ne? Die können ja damit auch intergalaktisch reisen, also eigentlich einen Intergalactic Vessel. Also Interstellar Vessel im Orbit des Planeten. Und ja, bitte, hier Teleportation. Das ist so genauso sinnlos, das ist doch genauso unwahrscheinlich wie Zeitreisen. Und Carter und McKay schauen sich beide etwas pikiert an und und ja, Genie sieht derweil das Observationsfenster und sieht die Erde und sagt, oh my, und ja, ist das, ne, ist das, und warum haben wir hier, warum schweben wir hier nicht rum? Und Carter sagt, künstliche Gravitation, ne, und ja, das ist Nordamerika, wir sind in einem geosynchronen Orbit. Und McKay erklärt dir dann, ja, wir arbeiten für das Stargate-Programm und Genie, Stargate, ja, Device hier, Stable Wormholes, ne? Der geneigte Zuhörer hat das schon mal gehört. Kann man sich zwischen einzelnen Planeten bewegen, sogar zwischen einzelnen Galaxien. Und Genie, oh Gott, McKay, also, nee, Meredith nennt sie ihn. So von wegen, mit was hast du dich da eingelassen? Und Carter, anstatt dann auf die eigentliche Gespräch, auf den Meredith, und McKay winkt ab. Genie, na, ist doch sein Name und dein Name ist Meredith McKay. Carter ist schon fast am Platzen vor Lachen. Und Meredith Rodney McKay, sagt er. Ja, ich, na, aber ich bevorzuge Rodney. Können wir jetzt mal irgendwie darauf zurückkommen, warum ich eigentlich hier bin? Also, warum wir hier sind, ne? Schauen wir aus dem Fenster. Das ist auch bestimmt viel interessanter als irgendwie mein Name und Carter nochmal. Dein Name ist Meredith
Ich kann auch sagen, wie das zustande kam. Genau. Martin Gero spielte nämlich als Kind Theater und auch in irgendeinem Stück, das hieß The Music Man, und das ist von einem gewissen Meredith Wilson, und er dachte eben immer, Meredith sei irgendwie ein Mädchenname, bis ihm jemand eben auch sagte, das können auch Jungs haben, den Namen. Und ja, dann fand er irgendwie diesen Namen toll. Ja, deshalb haben sie ihn hier eingeführt.
Ja, Genie, auf jeden Fall geht da auch dann drüber weg und steht ein bisschen auf Schlauch. Das ist jetzt sowas wie ein Raumschiff und US Air Force Vessel namens Daedalus. Und okay, hier deine, ne, deine Berechnung dort haben, ne, wirkliche Anwendungsmöglichkeiten, ne, also welche, die von denen du noch nie geträumt hast. Und ja, Carter kommt dann auf einen anderen Punkt, so wie, ja, ne, also da gibt's ganz, ganz böse Kreaturen da draußen, die diesen Planeten zerstören wollen und Kreaturen, sowas wie Aliens und Carter bestätigt das und okay, ja, komm hier, deine Arbeit ist wirklich, also, ne, die Arbeit, die wir hier tun könnten, ist wirklich wichtig, Genie, ne, nicht nur für mich, nicht nur für dich, ne, also für jedes Lebewesen dort unten, das inkludiert Madison und Genie ergänzt dann. Caleb. Achso, ja, Caleb. Und Carter schmiert dir da ein bisschen Honig ums Maul und sagt, wir können das nicht ohne dich. Okay, relativiert das. Ja, also bitte hier mal, lehn dich mal nicht zu weit aus dem Fenster. So wegen, ja, sie könnte hier durchaus eine Unterstützung sein. Und aber Carter pfeift ihn dann nochmal zusammen und fragt dann nochmal Jeannie, was sagen Sie denn, Mrs. Miller? Und McKay dann auch nochmal seine Schwester ansprechend. So von wegen, ja, sie dann, muss man erstmal verdauen. Na, gib mir mal irgendwie eine Sekunde das also Abkürzung von Meredith halt. Also, sagt sie, also, na, nachdem so ein bisschen was aus dem Fenster gestarrt hat, da unten ist irgendwo mein Mann und gibt meiner Tochter, also lässt meiner Tochter ein Bad ein und beide, die beiden anderen grinsen. Ja, Jeannie ist mittlerweile wohl wieder zu Hause angekommen. Es ist nämlich wieder abends. Miller liegt im, nee, wacht auf und sieht Jeannie, wie sie da im Mondenschein aus dem Fenster guckt. Also sitzt auf der Ecke vom Bett. Ja, du musst gehen. Und Jeannie, ja, ich weiß, seufzt dabei aber. Und dann sehen wir auch schon, wie sie geht, weil die Daedalus verlässt den irdischen Orbit und springt in den Hyperspace. Wobei ich mich immer noch frage. Also bitte, also dieser Effekt am Himmel, den kann doch jedes Schwein sehen. Na, also jeder mit dem Teleskop, also wieso man
Das
aus
ist
dem
immer sehr
Erdorbit in
riskant
den
irgendwie
Hyper,
so,
ja,
ja.
das ist schon,
Das ist dieses typische.
also vielleicht bei
Ja,
Tag, also wenn du das bei Tag machst, dadurch,
okay.
dass der Himmel
Ja.
blau ist, das siehst du dann nicht, aber wenn du das bei Nacht wäre, wäre das echt total das Giveaway, also was willst du dann machen? Oh! Keine Ahnung, Meteor explodiert oder ich habe keine Ahnung, das kannst du nur so und so offen machen, bis es dir keiner mehr glaubt. Ja, wie dem auch sei, wir sehen einen Korridor in der Daedalus, einen Korridor hatten wir auch schon lange nicht mehr und McKay unterhält sich mit seiner Schwester. Was hast du denn Caleb erzählt? Die Wahrheit, sagt sie. Und was? Hast du keine Ahnung, was NDA meint? Und ja, sagt sie, ne, also nur weil wir keine Geheimnisse voreinander haben, heißt das ja nicht, dass wir hier keines bewahren können. Und was hat er gesagt? Und ja, ja, danke. Sie lächelt so ein bisschen und sagt so, ja, er glaubt, wenn das vielleicht, weil ich ihm das erzählt habe, dass er deswegen umgebracht wird. Und dann, ihr Bruder lacht aber nicht und dann dreht sich um und sagt, hey, bitte, das wird doch nicht passieren. Und ich merke, ja, vermutlich nicht. Also, ja, wir sind wieder im Labor der Daedalus. McKay und Genie sitzen da vor einem Monitor und Carter ist dann auch dort auf dem Screen zu sehen. Und ja, tut mir leid, sagt sie, ne, hier ist einfach zu viel los, ich konnte jetzt nicht mitkommen und McKay winkt dann ab. Ja, ne, ich dachte hier, man könnte wenigstens Genie hier noch irgendwie ein paar Infos geben, bevor wir irgendwie außer kaum Reichweite seid. Sie fängt dann an, ja, ein Jahr zuvor hat dein Bruder hier einen Alien-Projekt gefunden, Alien-Experiment gefunden, Projekt Arcturus. Und das sollte Zero-Point-Energy erzeugen. Und Genie, yeah, also, sie weiß direkt, wovon da geredet wird. Ne? unbegrenzte Energie. Was ist denn passiert? Ja, kleines Problem, sagt McKay. Wir haben da irgendwie exotische Partikel im Containment Field gehabt und Carter ganz eher trocken, so von wegen, hey, he destroyed the solar system. Und Ginny haut dann ihrem Bruder, Meredith! Und McKay, ja, es war doch unbewohnt. Und ja, ne, Carter, auch dein Bruder und viele andere haben schon versucht, da Zero Point Energy aus einem parallelen Space-Time rauszuziehen. Ja, sagt McKay dann, nur damit könnten wir dann irgendwie umgehen, dass wir hier irgendwie ne, exotische Particles in unserer own Space-Time erzeugen. Wobei ich das auch nicht wirklich. Also, das Problem war ja, sie haben aus dem Subraum und dann na, aus dem eigenen Subraum und dann haben sie exotisch. Und jetzt, also, so wie ich das verstehe, wollen sie halt irgendwie damit, keine Ahnung was, eine Einstein-Rosen-Brücke bauen oder sowas und dann im Paralleluniversum dann dort dieses ganze Ding machen oder so. So habe ich das jetzt irgendwie
Das fand ich auch ein bisschen sehr
versteht.
kompliziert erklärt, so oder so, ja.
Ja, also ich, vor allen Dingen weiß ich nicht, also wenn, keine Ahnung, also wenn ich schon eine Einstein-Rosen-Brücke mache, dann zapfe ich doch keine Ahnung was auf der anderen Seite eine Sonne direkt an oder irgendwie
Ja.
sowas. Weißt du, also weiß ich nicht, warum man da jetzt unbedingt da dann den Subraum anzapft. Also ein anderes Universum gibt vermutlich auch ganz andere Energiequellen. Ja, aber okay, dann auf jeden Fall ja, ne? Damit könnten wir auf jeden Fall umgehen, dass wir hier irgendwie exotische Partikel in unserer eigenen Zeit irgendwie Space-Time irgendwie erzeugen. Und Genie, ja, und meine Theorie, ne, geht ja hier um Brücke durch die Universen. Also eine Einstein-Rosen-Brücke wäre sowas wie ein Stargate, also, ne, also das wäre jetzt ein anderes Universum. Und ja, doch, sagt Carter, ne, die theoretische Basis, so wir könnten dann irgendwie damit eine Bridge bauen. Und Genie, aber hier das, also die Energieressourcen, die man dafür bräuchte, wären doch absurd hoch. Und ja, okay, ich aber sicher, na, absurd können wir tun. Wir haben sowas wie ein Zero-Point-Modul. Das ist etwas auf kleinerer Basis, auf kleiner Ebene, was wir hier im Größeren versuchen wollen. Und ja, ne, hier aus dem Subspace ein Genie. Also Subspace ist real, was er ja ihr schon eigentlich erzählt hat. Ne? Also Carter, ja, du fliegst doch gerade da drin. Genie hat aber Bedenken, dass die exotischen Partikel ja über die Brücke dann auch in unser Universum kommen könnten. Ja, sagt Carter, na, wir können hier mit deiner Theorie nicht nur eine Brücke bauen, wir können da auch irgendwie wohl den die Flow Rate of Energy begrenzen, was ja aber nichts, also das ist auch, na, also Genie vergleicht das dann hier mit einem Wasserhahn, ne, den du hoch und runter regeln kannst, aber das verhindert doch nicht, dass die Partikel da durchkommen. Also ja, ich kann die dann runter regeln. Aber dann könnten ja immer noch exotische Partikel da durchkommen, ne? Halt nur weniger. Dann dauert es halt länger, bis es explodiert. Also das ist jetzt, weiß ich nicht, ob das jetzt, also du bräuchtest einen Wasserfilter. Das wäre noch was anderes. Aber das ist nicht das, was Carter hier beschrieben hatte, weil sie sagt ja einfach nur die Durchflussrate, ne, die man da irgendwie ändert. Also das macht auch vom Physikalischen her keinen Sinn. Also du bräuchtest einen Wasserfilter und keinen Auf- und Zudrehen. Beide bestätigen, das wäre sowas. Und Genie dann, ja, was ist mit dem Paralleluniversum? Na, also wenn wir jetzt irgendwie, na, also jetzt ist es vor allen Dingen wieder was anderes. Jetzt würde man die exotischen Partikel jetzt auf die andere Seite schieben. Ja, also, ne, wobei nur das Problem damit auf die andere Seite. Und Carter, ja, doch, potenziell, aber ne, überleg doch mal, wie viele Paralleluniversen es geben könnte. Ja, also die Chancen, da ein bewohntes zu nehmen, sind doch wirklich astronomisch gering. Und hier muss man auch Carter widersprechen, das stimmt nicht, die sind astronomisch hoch. Also wenn das bei uns schon ne, Leben gibt, und zwar massiv Leben. Ne? Wir haben ja nicht nur die Menschen, wir haben die Asgard, wir haben die Antika, wobei naja, das ist mit dem ersten ja fast identisch. Ne? Wir haben haufenweise Lebensformen, Leben auf jedem dritten gefühlten Planeten. Wenn du jetzt ein paralleles Universum hast, die sich gegebenenfalls ja nur durch bestimmte Entscheidungen, ne, was ich weiß, das eine Atom teilt sich in die Richtung, hast du nicht
Die
gesehen,
einen
ne?
haben
Irgendwie
Bärte,
sowas.
die anderen nicht.
Ja, eben. Also eigentlich sind die Chancen, ein bewohntes Universum zu finden, astronomisch hoch. Und nicht
Ja,
astronomisch
schon.
gering. Also, weiß nicht. Also man müsste halt irgendwie dann sicherstellen, dass man dann irgendwie, ja, aber wie willst du ein ganzes Universum auf der anderen Seite erkunden? Das macht überhaupt keinen Sinn. Naja, okay, wenn man zerstört ja gegebenenfalls Sonnensysteme, das kriegt man gegebenenfalls vielleicht noch hin, ne, dass man irgendwelche Energiesignaturen auf der anderen Seite dann aufhängt, die dann darauf hindeuten, dass man da irgendwie, keine Ahnung was, machst du auf der parallelen Erde oder so und dann weiß nicht, ne, findest keine Energiesignaturen, dann kannst du das Sonnensystem da gegebenenfalls zerstören. Was weiß ich was. Ne, aber wie gesagt, die Chancen eigentlich ein bewohntes zu. Also es ist sehr unwahrscheinlich wie in unserem Universum, dass das Universum überhaupt Leben entwickelt, weil das waren ja relativ viele Zufälle. Aber wenn es in einem funktioniert und seitdem Milliarden von Jahren wird es auch unendlich
Ja.
viele andere geben. Genie, ja, na, so von wegen, ist auf jeden Fall erstmal erschlagen von den Informationen. Ja, Genie grinst dann aber irgendwie und stupst ihren Bruder mehr oder minder so an und ja, na, ich habe ein Problem hier in meiner Freizeit gelöst mit Fairfarm. Ja. Carter grinst nur auf dem. Und Genie setzt nochmal an. Ich weiß nicht, wie du das überleben würdest. Also diese Demütigung. Wenn das nicht meiner Arbeit wäre, würde deine Theorie jetzt irgendwie komplett nutzlos sein. Wobei das ja falsch ist. McKay hat ja auch nur die Forschung der Antiker genommen. Ne? Also es wäre auch, also ist ja nicht so, als hätte er dann die Anwendung mit dem Zero-Pod-Modul selber entwickelt. Und Carter, hier, komm, komm, Geschwister, aufhören. Und beide entschuldigen sich dann irgendwie, sorry. Und Carter giggelt dann irgendwie so von wegen und beide, hey, was ist denn hier los? Ja, ihr habt irgendwie die Sorry auf dieser süßen kanadischen Art gemacht und ich und Genie und McKay schauen sich irgendwie in Kader, entschuldigt sich direkt so, okay, ja, hier, sag mal hier Bescheid, wenn ihr wieder auf Atlantis seid, viel Glück und sie liegt dann auf und die beiden Geschwister erheben sich und ja, Genie, an ihr Bruder, also diese Aliens müssen ja wirklich irgendwie eine große Bedrohung sein, wenn ihr hier irgendwie versucht, was ihr hier versucht. Und ich will dich jetzt nicht, ne, ich will dich jetzt dir keine Angst machen, aber du musst wohl wissen, worum es hier geht. Wir sind im Krieg. Und Genie dann auch direkt trocken. Hast du denn angefangen? Was? Nein, nein. Das ist auch sehr geil. Und ja, ne, hier komm mal mit und man sieht die Daedalus dann durch den Hyperspace fliegen. Wir sind im Konferenzraum angekommen. Ist auch, ich weiß nicht, also. Es klang eigentlich so, als wollte er ihr zeigen, worum es hier überhaupt geht. Ne? Also was ich weiß, Infos über Erase hast du nicht gesehen. Stattdessen sitzt
Hätte
man
ich
da im
auch gedacht, ja.
Konferenzraum und diskutiert über die notabene der kosmologischen Konstante und wieso hast du die nicht einbezogen? Und sie schaut aber immer noch aus dem Fenster und ja, reagiert auch irgendwie nicht und dann schnippt er mit den Fingern vor ihrer Nase rum und hey, hier, erinnere dich mal daran, warum du hier bist. Und ja, danke, danke, danke. In einem Korridor geht es weiter. Genie und McKay kommen aus einem Aufzug, haben da irgendwie ein Tablet dabei und einen Haufen, einen Stapel Papiere. Ja, irgendwie diskutiert man darüber. Hier, das hier, dein Problem, ne? Zeigt auf irgendeine Seite, hier, gerade da. Ne? Also, worüber redest du? Ne? So von wegen. Und also bitte sagt sie, so von wegen, sie zeigt aufs Tablet und sagt, ne, du hast einen Fehler gemacht. Und nein, also man zänkt sich hier so ein bisschen rum, wo denn der Fehler liege, was für ein Fehler auch immer. Ja, man kommt in Hermiods Labor an. Diesmal ist Hermiod auch da und vorher, also ne, Genie scheint ihn vorher schon begegnet haben. Man hat irgendwie wohl mit ihm das Problem dann dargelegt, ne? Und dann sagt McKay irgendwie zu Hermiod, so von wegen, wir brauchen ja oder nee. Yes oder no, yay oder nay, sagt er zu der Formel und hören wir, ist auch geil, weißt du, der ist ja noch was so richtig trocken, ne, weißt du, und McKay kommt hier mit seinem Slang um die Ecke und Hermiod sagt, yay. Also ist auch
Ja.
irgendwie sehr witzig. Also viel Humor vor dem Hirt in der Folge. Und, aber Genie ist da immer noch an den Anblick nicht so sonderlich gewohnt, weil sie starrt das Alien unvermindert an. Wir sind im atlantischen Labor und wir sehen da irgendwie eine Message, die Quatsch, diese Lenker von McKay bekommt und eine schematische Zeichnung für ein Gerät. Und McKay, man hört ihn irgendwie, Atlantis. Also im Hintergrund nur so dieses typische Voice-Over. Na, Atlantis hat jetzt halt schon eine Containment Chamber, die wir benutzen können. Na, ich habe die Modifications mal durchgeschickt. Und ne, wenn Selenka das jetzt nicht versaut, dann können wir die Modifikationen sogar machen, bevor wir ankommen. Ja, wir sehen das Containment Lab. Selenka ist da wohl am Umsetzen und man arbeitet. Und ja, Selenka dann irgendwie an den weiblichen Techniker. Bist du fertig? Und im Der da losgeht. Das war alles wirklich, wie gesagt, hier so ganz viel hin und her. Ne? Wir sehen, wie McKay und seine Schwester sich mit Hermiot unterhalten und ja, ne, hat sich hier auf einen Containment Field Setup geeinigt und bla. im atlantischen Labor, Selenka, der dann irgendwie sagt, naja, gute Arbeit, Leute, gute Arbeit, gute Arbeit. Wir sehen auf dem Monitor eine stabile grüne Welle und ja, man applaudiert. Also scheinbar hat man es, ist es gelungen und gute Arbeit, everyone. Und Selenka guckt auf die Uhr und sagt dann, ja, oh, ist ja gerade Zeit, also scheinbar kommen jetzt gleich Genie und ihr Bruder. Bevor wir jetzt in den Atlantischen Gate Room gehen, an der Stelle noch etwas, warte, das habe ich mir weiter unten aufgeschrieben. Es ist merkwürdig, dass die hier das Experiment auf Atlantis machen. Sie haben beim letzten Mal das Experiment auf einem unbewohnten Planeten in einem unbewohnten Sonnensystem gemacht und McKay hat es zerstört. Dass man jetzt hier auf die glorreiche Idee kommt, das auf Atlantis zu machen, wo diese Chance besteht, bestimmt immer noch irgendwie. Also bitte, das ist ein Beta-Test, ne? Die bringen das zum ersten Mal. Ne? Also sie haben eine theoretische Idee gehabt, ne? Die müssen sie ja
Ja,
erstmal
es ist ein
praktisch dann.
bisschen
Ist vielleicht
gefährlich.
nicht so die
Sehr gefährlich.
beste Idee. Aber hey, wenigstens könnten die Racer nicht mal zur Erde, weil ne, das Stargate existiert dann nicht mehr.
Ja.
Dann, wie gesagt, geht es im Gate Room weiter.
Wir fragt, ob er eben mit seiner Schwester gesprochen hat und Shepard meint, dass es ja ein oder das. Ob er mit dir so rum und Shepard, ja, ein bisschen im Vorbeigehen normal, so wie komm schon, ne, du hast ja sogar, meine Schwester weiß das so, also hat es wohl nur so indirekt gedroppt, dass er eine Schwester hat. Und, ja, was geht bei Radek ab? Fragt wir und was geht Radek? Wie ist die Situation? Und ja, alles im normalen grünen Bereich. Wir sind hier bereit, das zu probieren und okay, gerade noch rechtzeitig. Habe ich auch gesagt, meinte Denker. Er lacht ein bisschen nervös. Sie gehen in den Gate Room runter und halten dann, als eben der Transporter Rodney und Genie da in den Raum strahlt. Ja, Genie erschrickt sich da ein bisschen und meint, heilige Kuh, ne, das kann doch nicht gut für dich sein. Und ja, keine Sorge, meint Shepard, das haben wir schon dutzende Male gemacht. Und ja, er bietet ihr so die Hand an. Und ja, sie schüttelt die Hand und lächelt ihr. John Shepard und McKay so, ja, sie ist verheiratet und meine Schwester. Also ist da irgendwie sehr, okay. Shepard, ich wollte nur Hallo sagen. Und McKay so, ja, nee, nee, ich weiß genau, was du tust. Ich habe diesen Blick schon mal gesehen bei Kirk.
Wenn das im Deutschen wirklich so heißt, dann ist das falsch übersetzt, weil er sagt, ich habe diesen Blick schon mal gesehen. Kirk! Ne, also er vergleicht, ne, er bezeichnet John Shepard als Kirk, weil der ja auch immer alle möglichen Mädels
Nee.
anbaggert. Das hat er aber nicht zum ersten Mal diesen Vergleich gezogen. Also.
John runzelt die Stirn dann und Elizabeth kommt, ist da auch, lächelt und Hände schön, Hände schön hier, na, hallo hier, Frau Miller, ich bin Dr. Elizabeth Weir, willkommen in Atlantis, danke, danke, na, hier, Mare hat mir schon sehr viel von dir erzählt und Shepard so, alles gut, hast du ihn Mare genannt? Und McKay, ja, es ist ein Kosename, ne? Und dann an Rodney, na, wo sind wir denn hier? Und alles im grünen Bereich. Wir sind da bereit, das auszuprobieren. Und Genie so, wirklich so bald? Erstaunlich. Hervorragende Arbeit, Radek. Vielen Dank, er ist überrascht. Er ist es nicht Lob gewohnt von McKay Seite. Ja, wir versuchen ihn nicht zu ermutigen, meint McKay. Er hat ein bisschen ein großes Ego. Auch eine geile Aussage von dem McKay ist. Ja, als sie dann aus dem Raum gehen, lehnt sich Genie hinter Rodney zurück und flüstert: Danke an Rod. Mein Gott, Radek, das ist alle mit R hier. Lächelt sich dann und dann geht's im Containment Lab weiter. Wir sehen innerhalb dieser Kammer so Lichter laufen im Inneren des Generators. Genie schaut da durch diese Glastür und schaut auf den Laptop und dann zu einer Konsole. Will sich dann Radek anschließen. In der Nähe überprüft dann Rodney auch noch Messwerte an einer anderen Konsole, während Liz daneben steht und McKay meint, dass eben die Bedingungen da in der Kammer grün sind, das Eindämmungsfeld ist im grünen Bereich, Monitore sind grün und Genie, alles ist grün. Und Selenka halt so leise zu ihr, ja, er macht da gern halt seine Checkliste und McKay fährt weiter aus, hier ZBM-Werte grün, das grün, Backup-Terminals sind grün und dann richtet er den Blick zu Liz, wir sind bereit, das hier, die Power-Up hier zu initiieren und wir findet dann, ja, viel Glück und McKay reibt sich die Hände, na dann gehen wir da mal. Und Genie folgt Radek auch und Genie fragt, ob man das nicht gemeinsam hier anschalten könnte. Und McKay so, hey, warum sollte man das tun? Naja, es ist doch unsere beide Arbeit. Sie lächelt ihn an und naja, es gibt hier aber nur Platz für eine Person, um auf diesen Knopf zu drücken. Ja, Okay, na kann ich es dann tun? Und Mikkel zeigt, dass sein Finger bereits auf der Tastatur ist. So, naja, ich bin schon hier. Also, und sie lenkt zu Genie. Ach, er drückt gerne den Knopf und Genie enttäuscht. Und na gut, dann mach es halt. Ja, Mikkel sagt dann bis zu 5% und er drückt dann mehr oder weniger dramatisch diesen Taste halt auf dem Laptop, als Genie dann weggeht. Und dann sieht man diese Energie in den Generator kommen. Ist ein kleines glühendes gelbes Ding, was immer größer wird. Und McKay stellt fest, dass dieses Eindämmungsfeld stabil ist, der Strom ist stabil, alles halt im guten, normalen Bereich so. Genie fragt, was denn mit diesen exotischen Partikeln sei und, ach, Genie, bitte, da bin ich dran hier, wir halten es einfach bei 5% und wir so, ja gut, was denn jetzt? Und bevor Rodney antworten kann, macht das schon Genie, die sagt, das ist eine sichere Sache, es zu tun, dass man das jetzt erstmal bei 5% so belässt und guckt, ne, was dann abgeht nach dem Motto. Und okay, sie hat nicht mit dir gesprochen, also dieses Geschwisterzweikampf halt. Und wie er sagt, es war eigentlich eine offene Frage so in die Runde. Und ja, hier, Genie, geteilte Sachen, wir machen was zusammen. Stolz, Det wird stolz sein. Und ach, McKay wügelt ab, das ist jetzt nicht der richtige Ort dafür. Na gut, ich gehe jetzt in mein Quartier. Sie stürmt dann raus und McKay ist irritiert. Und ja, oh, gute Nacht, danke. Und ja, er sieht dann irgendwie verärgert aus und peinlich. Und jetzt habe ich mich vor. Warte mal. Jetzt habe ich mich hier verscreent. Nee, da genau. Ja, und wir so also. Und McKay, nun natürlich, also wir halten es bei 5% und gucken, ob Probleme auftauchen. Und wir richtig. Und okay, ja, ich sollte vielleicht auch versuchen, mich mal auszuruhen. Er klickert dann mit den Fingern in Richtung der Wissenschaftler. Könnten Sie? Und er geht dann weg und als die Wissenschaftlerin dann zu einer Konsole geht, jetzt ist aber schon die Nachtzeit angebrochen. Es sind so vier Wissenschaftler oder wie da, die dort jetzt halt ihren Dienstwache, weiß ich nicht, wie man das nennt, Wissenschaftswache abhalten. Und dann, ja, sitzen da rum, genau. Und eine Frau war es, glaube ich, meint dann, ja, was ist das hier? Und halt runter und dann sieht man irgendwie eine Computermeldung, dass ein fremdes Objekt in dieser Eindämmungskammer halt ist.
Genau, die weibliche Technikerin wird gespielt von Sherry Rabold. Die haben wir zuletzt in Staffel 2, Episode 20 gesehen und sie spielt öfter Technikerin.
Genau, und ja, das gibt es ja hier, ein fremdes Objekt, sagt sie, und holen Sie doch mal einen Dr. Zedenker hier. Und ja, andere Wissenschaftlerinnen da auch aus dem Raum. Und da ist eben jetzt das passiert, was hätte nicht passieren sollen. Kurz darauf, rote Licht ist eben über der Tür zu dieser Eindämmungskammer, wird dann grün und dann öffnet sich's. Und dieses Licht sozusagen im Inneren des Generators, ihr werdet es gesehen haben, ist nicht mehr gelb, sondern so leuchtet grün. Was macht grünes Licht? Es leuchtet grün. Ja. Dann verblasst diese Lichtsituation und enthüllt, dass da irgendwie ein Mann mehr oder weniger wie eine Katze eingerollt da kniet, wie auch immer. Und das ist anscheinend eine, ja, oder ein oder der Rodney McKay, er hat ein bisschen andere Haare. Hier steht, sieht sexy aus. Und auf jeden Fall hat er eine schwarze Lederjacke an. Und ja, wirkt erstmal
Interessant,
anders.
das ist so. Ich hätte mal gesagt, das ist eine Anspielung auf Terminator, weil es heißt immer, man muss sich ja irgendwie relativ klein machen, weil das ist ja diese typische Situation, in der der Terminator auftaucht, ne? Also auf Knien, möglichst klein, damit das Feld nicht so groß ist, ne? Das Beamfeld. Das erinnerte mich so ein bisschen an daran.
Genau, ja, er hebt den Kopf dann, schaut dann, sieht Radek, die Wissenschaftler, ungläubig, und der grinst dann und meint, es hat funktioniert und springt da aus dem Generator mehr oder weniger frisch raus. Und Zelenka so, also, was machst du da? Und der so, ha, Radek, ja, ich muss mit demjenigen sprechen, der hier für dieses Projekt verantwortlich ist. Und Radek ist verwirrt, und die anderen auch. Und naja, Zelenka, aber du bist doch. Und der lächelt dann, nun ja, ich muss, was, ach so, ne, er sagt dann irgendwie, es ist McKay, glaube ich. Es steht hier gar nicht. Okay,
Nein,
naja.
das bist doch du.
Ach so, ja. Und dann, ja, dann muss ich wohl mit mir selber reden oder mit mir reden. In der Messhall, Rodney und Rodney kommen herein und man hört Menschen hysterisch lachen. Ja, Genie sitzt da mit John, Teela und Ronan am Tisch und McKay, was denn los? Naja, hey, Meredith. Also jetzt, oh, wunderbar, und sagt er. Und John hier war so freundlich, mich herumzuführen, warmes Essen anzubieten und hier mir ein paar von deinen Freunden vorzustellen. Was hast du ihnen gesagt? Und Shepard, Naja, auch wir haben nicht über dich gesprochen. Naja, sicher. Shepard meint nur, ne, als das Problem mit dem Bednis aufkam, da haben wir vielleicht wurde deine Kindheit vielleicht erwähnt. Das stimmt nicht, mein McKay, und entspann dich, mein Drohne und ich. Wir haben alle peinliche Kindheitsgeschichten, ne? Und Shepard so, natürlich. Und ja, Ronan meint, ja, es gab da mal einen Schulmobber hier, die haben mich meine Unterwäsche auf den Kopf beim Mittagessen aufgesetzt. Und oh, mein McKay. Und ah, nee, das war's ja auch, du, ne? Alle lachen. Und McKay so, oh ja, ha. Und das ist die Rache für was genau? Du weißt es noch nicht mal, oder, mein Genie? Und dann, wie es Voice-Over über dem Gerbstoff, das ist ja auch geil. Okay. Colonel Shepard und Dr. McKay sofort in den Isolation Room. Warum das? Und naja, komm schon. Meint McKay, ja, wir sind dann über dem Beobachtungsraum, der über dem Isolationsraum ist. Und da sehen wir diesen lederummantelten Rodney auf dem Videofeed, der da lässig rumstolziert. Liz beobachtet den Bildschirm, dreht sich dann aber um zu John, Jeannie und Rodney kommen dann auch rein, stand auf dem Bildschirm. Was in aller Welt, meint McKay dann und Jeannie, ja, du bist es. Nein, das ist hier ein Live, was? Das ist ein Live-Futter mit geschlossenem Kreislauf von einem Mann, den wir im Isolationsraum haben.
Live-Feed.
Was? Naja, hier, er erschien in dieser Eindämmungskammer, in einer Art Kraftfeld, meinten wir, und Shepard, was meinst du, er ist da erschienen? Naja, aus dem Nichts irgendwie, er meint wir, ich habe Selenka da dran arbeiten lassen. Offensichtlich haben wir das Projekt da eingestellt und wie ist denn der hier da hergekommen? Fragt Shepard und wir sagt, er behauptet jedenfalls, dass er aus dem Paralleluniversum kommt und Jeannie rollt die Augen. Dreht sich zu Rodney und meint, du sagst es doch, die Chancen dafür seien astronomisch und ja, du hast doch die Mathematik gesehen und naja, nun, wir haben es halt dann
Wobei
irgendwie falsch
Carter das
verstanden.
gesagt hat, nicht er.
Was,
Also das
ja.
ist Quatsch.
Genau, jetzt nun ist er hier und was will er denn überhaupt? Naja, mit dir sprechen. Na gut, in Ordnung. Also geteilte Nummer machen wieder. Jeannie schüttelt Kopf. Naja, nee, kommst mit rein und okay, warte. Dann gehen beide jetzt in diesen Isolation Room, wo der Rodney da ist und ja, wow, ich dachte, du wärst hier, aber Jeannie, ne, habe gehofft immer, dass wir da in Atlantis mal zusammenarbeiten. Jeannie startet zwischen den beiden Männern her hoch und das ist eine Premiere, ja. McKay gleichzeitig mit dem anderen, ja, für mich auch. Es wird gestikuliert und ein paar Stühle im Raum und ja, nimmt doch Platz.
Hier an der Stelle, sie haben sich nicht so viel Mühe mitgegeben. Die haben das hier als das Script-Screen haben sie das aufgemacht. Ne? Also du hast die, ne, der linke McKay, also Rob, ne, der dann da steht, wird aufgenommen und dann der rechte McKay auf der anderen Raumhälfte oder so und das wird dann zusammengeschustert. Sie haben das aber nicht richtig gemacht. Und man sieht ja einen Höhenunterschied. Also sie stehen scheinbar voreinander, aber die sind nicht, sie gucken allein schon wegen der Größe, also wegen der Höhe. Also der eine steht irgendwie höher als der andere. Die schauen sich nicht wirklich an. Na, also das hätte man irgendwie besser machen können. Also da war die Kameraeinstellung dann ein bisschen bei dem rechten Screen dann ein bisschen anders als die bei der linken Aufnahme. Ne? Also klar, das ist sie sowieso, ne? Aber dann mal nach rechts verschoben, mal nach links verschoben. Aber da war halt auch der Winkel der Kamera nicht derselbe. Das
Ja,
sieht
nicht
man dann
ideal.
auch.
Genau, und mit dann, ja, hier steht immer Alt McKay. Ah, Rod meint er, und ich könnte nie jemanden dazu bringen, mich so zu nennen, mein McKay. Genau, und dann, ja, okay, ich werde jetzt hier einige Vermutungen treffen, basiert auf dem, also Rod halt, was ich jetzt hier gesehen habe und von den Sachen, die in meiner Raumzeit unternommen wurden. Bitte haltet, also sagt dann, wenn ich falsch liege, aber erstens, ich nehme mal an, ihr habt eine Art Experiment durchgeführt, um eben zwischen Paralleluniversen die zu überbrücken und zweitens, es hat etwas mit Stromerzeugung zu tun. Warm, kalt, irgendwas und ja, heiß, mein Genie lächelnd und nun, ich bin sicher, dass das Experiment auf dieser Seite ein Erfolg war, aber eben einige ernste Auswirkungen in meinem Universum hat. Genie, ja, ich hab's dir gesagt. Oh, nicht jetzt, meint McKay und Jeannie zu Rod. Ja, gefährliche exotische Teilchen, die eben nicht in unser Universum gehören, werden auf eurer Seite der Brücke da irgendwie geschaffen oder dahin. Ja, wie auch immer. Rodney wirft diesen grimmigen Blick zu und Rod meint, oh, also du wusstest, dass es passieren könnte. McKay wird ein bisschen nervöser und meint, es gab da schon ein geringes Risiko, aber boah, das ist seltsam, mein Shepard. Und also ich beobachte das ja alles auch von draußen. Rod meint dann, nun, du hattest ganz recht, Genie. Also, weil sich diese Teilchen eben nicht nach einem Gesetz der Physik in unserer Raumzeit verhalten, schaffen sie einen Riss im Gewebe unseres Universums. Und Jean so, also zuerst ein Sonnensystem, jetzt ein Universum. Und McKay wird dann ungeduldig.
Ja, insoweit ist das natürlich Quark. Es sind nicht die Partikel, die diesen Riss erschaffen, sondern es ist diese Brücke, die sie erschaffen haben, weil das ist der Riss. Das ist auch genau der Riss, durch den der andere McKay durchgebeamt ist. Also, das hat mit den Partikeln erstmal wenig zu tun. Also, die Physik hier hinter hätten sich ein bisschen anders. Also, wie gesagt, der Riss ist halt aufgrund der Brücke, dass der dann gegebenenfalls aufreißt, wie vielleicht auch durch die Partikel animiert, meinetwegen. Aber so wie sie es
Ist
hier
nicht der
erzählen,
Hauptgrund, also
ist
ja.
es eigentlich Quark.
McKay ist so ungeduldig, ja, und wie bist du überhaupt hierher gekommen? Nun, also wir haben die Anomalie vor 20 Stunden im Weltraum über unserem Planeten entdeckt und wir manövrierten da einen Jumper hin und versuchten eben da ein Signal zu senden und ja, natürlich war er nicht in der Lage, denn wegen dem Eindämmungskammer das da raus zu erkennen und Rod nickt. Also haben Shepard und ich dann unseren Plan ausgeheckt, eine Person in die Anomalie zu beamen. Sie würde dann alles eben persönliches Kraftfeld da irgendwie. Wir hatten dann ein persönliches Kraftfeld noch und irgendwie das entdeckt und würde dadurch geschützt werden. Das habe ich irgendwie auch nicht so ganz verstanden. Also, oder?
Nein, ja doch, du musst ja den Übergang schaffen.
Ja,
Na,
okay.
also, ne, dieses Kraftfeld kennen wir ja auch schon. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, an der Stelle, es scheint ja ein ähnliches Universum zu sein und sie haben
Ja.
einen Jumper. Die Jumper haben keine Beamtechnologie. Also, soweit ich das jetzt irgendwie, haben wir noch nie gesehen, dass man mit einem Jumper beamen kann.
Nee.
Ne, weil die Beamtechnologie
Ja,
ist Asgard-Technologie, also
ja.
die jetzt in ein antikisches Ding reinzukriegen, ich weiß nicht.
Da
Ich
läuft
glaube
einiges
eher
anders bei denen da
nicht.
drüben. Genau. Ja, ich habe unseres erschöpft, meint McKay und Genie zu Rod. Aber es war doch schon ein krasses Risiko und ja, also es war halt Shepards Idee und ja, wir haben beschlossen, dass es einem von uns erlaubt, die Brücke zu überqueren, die sie es geschaffen haben, um das Problem eben darauf erstmal aufmerksam hier bei euch zu machen. Es gab eben sehr wenig Zeit und da, ja, wir haben Strohhalm gezogen und ja, ist halt alles so. Und du hast verloren, meint McKay und Rod. Nee, ich habe gewonnen und Rodney starrt ihn an, weil er würde das ja nie so empfinden, wenn er bei sowas also mitmachen müsste. War eben die Aussichten, was war das? War da von No-Brainer, ne? Die Aussichten, ganzes Universum zu retten, das ist doch geil. Also ist da eher Haut drauf, Typ als unser Rodney und McKay so, oh sicher. Also Genie lacht und ist erstaunt, dass er da drüben so einen coolen Bruder hat und nicht den richtigen, sozusagen. Also wirkt es. Naja, ich kann nicht sagen, wie leid es mir tut, mein Genie und Rod. Na gut, da können wir doch hier mal beginnen, die ganze Nummer abzuschalten, oder was? McKay schon gemacht. Und nachdem ich gehört habe, dass du mir gesagt hast, gibt es ja auch keinen Grund, überhaupt das wieder neu zu starten oder ne, zu versuchen. Rod findet das super, dufte, dann ist ja mein Job erledigt. Gibt einen Daumen nach oben, Thumbs up, ja, yeah, hier, yeah, Mission accomplished. Ja, lacht glücklich, Genie lächelt glücklich und die Episode endet. Nee, komischerweise nicht, wir haben ja noch 20 Minuten oder so. Nein, so viel nicht, aber ja, mit ihm und Rodney ist da ein bisschen unbeholfen und fühlt sich vielleicht als schlechterer Bruder, keine Ahnung. Meint dann, ja, okay, und wie hast du jetzt vor, da zurückzukommen, also schnell wieder loswerden in dein Universum? Und naja, Rod meint eben, hier die Materiebrücke, das ist undirektional. Und was bedeutet das? Naja, das bedeutet doch aber, dass du und ja, das tut's. Und Genie, ja. Später sehen wir dann, dass Rod ja halt auf dem Gästequartier untergebracht wird. Und er und Genie beziehen das Bett oder ja, und während John und Rodney draußen sprechen und Rod, also Genie, du hast drei Kinder in diesem Universum. Also, wir wissen, ob es da halt gleich läuft wie bei ihm, was man so redet dann. Und nein, nur eins. Okay. Ich bin mir sicher, du bist eine tolle Mutter in dieser Raumzeit wie in meiner und das wird dich umhauen. Er stöbert dann in der Jackentasche. Und hier habe ich Fotos von deinem alternativen Leben. Willst du die Bilder von den Kindern sehen, die du noch nicht hattest? Okay. Und Genie, ja, und zieht sich das durch. Oh, sieh dir Maddie an. Und wer ist denn das? Na, das ist Bradley und Robbie. Und ja, außerhalb des Zimmers John und Rodney, da McKay meint dann eben, okay, wo ist.
Ja, Sekunde kurz. Bradley und Robbie ist natürlich eine Anspielung auf Brad Wright und Robert C. Cooper.
Genau,
Das wusste die IMDb.
ja. Was ist hier mit dem Plan hier, meint McKay, Spielplan. Naja, wir haben jetzt erstmal hier Gästequartier und bis wir mal eben was Dauerhaftes finden, mein Shepard. Und Dauerhaftes, oh nee, könnt ihr nicht behalten, nee, ich will nicht. So. Ja, und Shepard, ja, er kann halt nicht zurück. Naja, aber er muss doch nicht hier bleiben. Und Shepard, er sagte, er wäre lieber auf Atlantis als auf der Erde. Okay, verstehe, aber er kommt auf seine Weise dann und nicht auf meine und ja. Wie kannst du nicht mit ihm zusammen sein? Er ist doch du. Nein, ich bin hier das wahre Ich. Ja. Ich nehme an, es ist alles relativ, oder mein Shepard? Für Rod ist eben seine Realität genauso gültig wie unsere. Eigentlich fehlt ein Satz für uns. Ja. Für ihn sind wir die Betrüger. Und McKay so, naja, was hat denn List überhaupt dazu gesagt? Naja, zwei McKays sind besser als einer. Es kommt drauf an, würde ich mal sagen. Und McKay, ja, aber es gibt nicht zwei McKays, es gibt einen McKay und dann halt den noch. Und John steigt dann in den Transporter und meint, naja, was auch immer sie sagen, Meredith. Ja, er schlägt dann in den Bildschirm sarkastisch und ja, Türen schließen sich. Naja, und wir sind am Tag, die Kamera schwebt auf den Ozean und zeigt die Stadt aus hunderten Metern Entfernung. Es gibt so ein metallisches Klon und weiß, kleine weiße Kugel steigt dann. Also, ihr wisst dann, was es ist. Es wird gegolft. Sag mal, wie es ist, mein Gott. Also, Shepard mit Rod zusammen spielen Golf. Und Shepard meint, ah, hier, schöner Schuss, leicht 270, 50. Ich habe diesen Jargon nicht drauf, keine Ahnung. Es ist so ein Riesen, also so ein Metalleimer halt mit ganz vielen Golfbällen da. Weiß nicht, ob es 100 Stück sogar sind, aber sehr viele. Und ja, weißt du, ich wollte immer Brojenmarke aufstellen hier, wenn ich mal Zeit hätte, meint Shepard, dass man da richtig professionell Sport machen. Und Rod findet das großartig. Wir haben nichts davon, wo ich herkomme. Außerdem müsstest du dann, was den Shepard irgendwie dazu bringen, früh aufzustehen und. Jetzt wird dann in der ja, Parallelwelt anders und Shepard meint, feiert er oder was da viel rum? Ja, wenn du es so nennen könntest. Er ist sehr aktiv im Mensa-Club, den wir dort haben und schon runzelt die Stirn. Ach, ja, es gibt da viele Funktionen.
Ja, das ist auch eine Anspielung drauf, weil irgendwie haben wir schon mal in einer früheren Folge gehabt, dass Shepard halt, also unser Shepard, nicht an diesem
Ja.
Mensa-Club teilgenommen hat, weil er irgendwie die Standards nicht erfüllt hat, ne? Das natürlich hier, also im anderen Universum ist es wohl genau dann irgendwie andersrum.
Genau.
Da ist Shepard die Intelligenzbestie.
Ja, genau. Er meint dann auch noch, Shepard, ja, also du kannst ja einem Mann nicht die Schuld für seine Intelligenz geben. Auch ein geiler Satz. Und dort, nein, das stimmt, kann man nicht, aber man muss doch nicht die ganze Zeit daran erinnert werden. Und der macht das nicht, oder? Meint Shepard so erschreckend über sich selbst, in Anführungszeichen sozusagen. Und Rod, ach, vertrau mir, meint Shepard, dass seine Worte im Vergleich bescheiden wirken. Also das ist vielleicht noch eine ganz andere nervige Nummer, dann würde ich es jetzt mal beschreiben, weil Rodney ist ja schon auf dem oberen Level, aber wenn es dann nochmal eine Ecke krasser ist, auch heftig. Und Shepard muss zugeben, nun, also zwischen dir und mir und du bist auch viel anderster als unser Rodney und Rod, so, wie das denn? Naja, es sind so die kleinen Dinge, ne? Du magst Golf, du sagst bitte, danke, du bist, naja, was ist denn das Gegenteil eigentlich von herablassend? Rod lacht dann und John schießt einen Ball und der fliegt über den Ozean, plumpst darunter. Und oh, ich könnte dir helfen hier mit den Haken, meint Rod. Und genau, also diese Einstellungen in dieser, mit dem Golfball, der ins Wasser hier fällt, wird auch dann, also in SGA. Ja, später dann in Folge 17 dieser Staffel nochmal, am Anfang gekürzt, glaube ich, verwendet, ja, genau. Und auf dem Eimer den
Yep.
Shepard hier und der
Ja.
alternative McKay zum Golfspielen nutzen steht noch Property of Daedalus, do not remove, also hat er von der Daedalus mitgehen lassen, diesen Eimer. Ja, ganz schlimmer Diebstahl.
Das ist natürlich eine Anspielung auch wieder, ne? Also dieses ganze Golfthema, das kam ja
Ja.
zuerst auf in SG1 mit dem Zeitreise, mit
Genau,
dem Time
ja.
Loop, wo sie dann durchs Gate Golf gespielt haben, ne? Das ist natürlich alles da irgendwie. Ja.
Genau, ja, wir verabschieden uns vom Golfspielen und in der Messhall geht es dann weiter. Rodney kommt herein und hört eben Geräusche von hysterisch lachenden Menschen, hat man ja ähnlich schon mal.
Und da kommt auch, ja, was ist denn hier schon wieder los? Und ja, hier Schlafmütze und okay, so ein Hi. So, und Rod dann, ja, ich habe hier irgendwie mich mit Ginny zum Frühstück getroffen und ist dann irgendwie ausgeartet in so eine Gruppensache hier, ne? Komm, setz dich doch dazu. Ne? Wir gucken gerade auf unsere Leben zurück und ja, schauen mal, was es hier so für Unterschiede gibt. Und Tila berichtet direkt, oh hier, Rod ist irgendwie ein Ehrenmitglied im Athosianischen Konzil. Und Genie, und er ist sogar hier irgendwie der Patenonkel nur seiner Nichten und Neffen, seiner Nichte und seiner Neffen, also im Paralleluniversum. Achso, stimmt, ja, genau. Sie hat ja ein Mädchen und dann mit Rod und Bradley, mit Robbie und Bradley, ja, zwei Neffen, genau. Und McKay, sarkastisch, ach, das ist ja ganz knusperdolle für ihn. Und Rod, ja, ne, also für mich ist es auch auf jeden Fall deutlich leichter, sagt Rod, ja, ne, unsere Erde hat ein CPM, ne, das macht es auf jeden Fall leichter, da irgendwie hin und her zu sich zu bewegen. Und ja, dann werden sie unterbrochen von Dr. Zelenka, der sich über Intercom meldet. Hier, Dr. McKay, please report to the Containment Chamber, Dr. McKay und McKay und Rod gleichzeitig, excuse me. Und dann stehen beide auf und runter und dann irgendwie Rod, hier, Rod, ne, nachher ein bisschen hier Kampftraining und sowas. Und Rod, ja, klar. Und ja, die beiden verabschieden sich dann mit einem komplizierten, also wie man das so in so einem Gangster-Rapper-Film, weißt du, so dieser geheime Handshake, weißt du, irgendwie sowas Ausartendes und ja, ne, machen dann irgendwie noch Geräusche dazu. Buh, irgendwie so, buhen sich dann beide gegenseitig. Das macht also wenig Sinn. Also wir haben noch nie gesehen, dass Ronan sich da irgendwie mit jemandem so verabschiedet, egal mit wem. Schon ein bisschen merkwürdig. Auf jeden Fall in der Containment Chamber geht es weiter. Das Ding ist wohl wieder aktiv. Und McKay direkt an Zelenka vorbei. Und warum hast du das denn wieder hochgefahren? Und ja, sagt Zelenka hier, ne, das Experiment hier abzuschalten, weil es irgendwie für uns hat es irgendwie nicht besser gemacht, sondern eher schlechter. Die Materiebrücke ist immer noch aktiv und wir ziehen da zwar keine Energie durch, aber das macht jetzt, erzeugt irgendeine Art Druck, wie auf einem Damm. Und wenn wir das nicht wieder angeschaltet hatten, das hätte dann irgendwie in einem Catastrophic Overload enden können. Was auch irgendwie Quark ist. Also man zieht über die Brücke, also das macht auch von der Physik her auch wenig Sinn. Man zieht über diese Brücke Energie, die kommt ja nicht von alleine darüber. Also nun vor allem kreiert man ja auf der Gegenseite dann die Energie über den Subspace. Also wenn man nicht diesen Zapfstrahl oder diese, da ist kein Damm, da kann nichts passieren. Also, ne, ja, meinetwegen existiert die Brücke noch, weil du nicht irgendwie den Abschaltmechanismus zwar dann das Effekt, ne, du müsstest, keine Ahnung was, du lässt den Motor an. Na, aber du müsstest ihn dann ja dann ausschalten. Aber in dem Fall haben sie ja nur den Anschalter irgendwie entwickelt. Keine Ahnung. Also du musst den Anschalter ja nicht regelmäßig betätigen, damit das Auto jetzt fährt. Also weiß ich nicht. Also ja, meinetwegen, dass diese Brücke dann irgendwie noch so wurmlochartig dann fortbesteht oder so, meinetwegen, ne? Also dann gäbe es auch immer diese Brücke, aber dass das irgendwie da Energie, nee, das machen sie ja aktiv auf der anderen Seite und das tun sie aktuell nicht. Da kann eigentlich nichts passieren. Also da haben sie sich wieder selber ein Ei gelegt, aber naja, passiert. Und Rod, ja, okay, da hätten wir auch irgendwie dran denken können. Und McKay, und Genie, ja, komm hier, schaut nicht alle mich an. Okay, also, okay, du willst jetzt hier irgendwie allen nur Credit haben, aber willst jetzt irgendwie nicht die Schuld irgendwie auf dich nehmen. Und ich wollte doch nie den ganzen Ruhm dafür. Und ja, Rod sagt dann zu seiner Nichtschwester hier, so ja, keiner macht dir Vorwürfe. Und Genie guckt auf ihren Bruder und so, wirklich? Und ja, Rod, na komm, das ist ja hier erstmal eine temporäre Solution und na, der Zelenka in meiner Spacetime hat irgendwie ausgerechnet, dass es da mindestens mal eine Woche dauert, na, bis dieser Riss irgendwie die Stadt, also meine Stadt einschließt. Und Genie, was passiert denn, wenn das passiert? Also was wird denn dann passieren? Ja, Rod, nur stell dir mal vor, du würdest ja einfach mal alle Regeln der Physik aus dem Fenster werfen, sagt er. Ja, und Entropie, Chaos, also Genie weiß direkt, worauf man hier irgendwie raus will. Und ja, Rod, dann no Worst-Case-Szenario, also wenn die Entropie dann irgendwie, ne, irgendwie in den Subspace eindringt, in die drunterliegende Space-Time, ne, könnte es dann irgendwie, ja, instantaneously irgendwie weiter durchs ganze Universum rasen und das ganze Universum auslöschen. Was natürlich auch Quark, also wirklich, dieses Subspace, man zapft doch den Subspace an, das macht doch überhaupt keinen. Und ja, Rod, wir müssen auf jeden Fall hier unbedingt das Ding flicken, bevor das irreparabel wird. Und Ja, ich habe da ein paar Ideen. Können wir denn irgendwo arbeiten? Und McKay dann, ja, okay, komm, komm, komm. Und Rod dann an seine Nichtschwester, also fing Genie, wir könnten deine Hilfe gebrauchen. Und dann machen sich alle drei davon. Genie bedankt sich sogar, dass man sie mit berücksichtigt. Und in einem atlantischen Labor sind die drei dann da irgendwie zugange. Hier irgendwie Power Requirements will Rod wissen. Und McKay kriegt da, gibt ihm dann eine Diskette und sagt, ja, okay, habe ich schon gemacht. Ja, man hält sich so von wegen McKay dann irgendwie an seine Schwester so, ne, was hast du denn da irgendwie wegen mit dem Frühstück und ja, was war denn das mit ihm? Und Genie, ja, ich treffe jetzt nicht oft Leute aus dem anderen Universum, ne, ich war jetzt irgendwie einfach nur interessiert und ja, ne, und McKay dann, ich will nicht, dass du mit ihm rumhängst und Genie, hey, bitte was? Na, also bitte, ich bin dein wahrer Bruder und Genie, in welchem Sinne denn? Und McKay, hey, bitte was? Wovon redest du? Ja, also bitte, ja, du warst nicht und du bist nicht mein Bruder gewesen, ne, seitdem wir irgendwie die Schule verlassen haben und since I quit school, also das macht auch keinen Sinn, ne, weil McKay geht dann direkt darauf ein, du hast doch einen Fehler gemacht, ne? Also es ging um diesen Caleb-Geschichte, also die sieht jetzt nicht aus, als wäre sie gerade mal 22. Also nach der Schule
Nee,
direkt geschwängert, 4 Jahre
Studium hätte ich
später.
vielleicht gekauft noch, aber.
Ja, also das war auch irgendwie komisch und McKay setzt dann auch mal irgendwie an, aber sie unterbricht ihn und sagt so, ne, du wolltest mein Leben kontrollieren, ne, so, ne, wir haben unterschiedliche Meinungen gehabt und wir haben wir immer noch, ne, und ja, und was? Und deswegen warst du dann nicht mehr mein Bruder und McKay, ich war immer dein Bruder. Wir haben nicht mehr in 4 Jahren haben wir uns nicht mehr gesprochen und ja, mach das doch jetzt nicht alles, schieb das doch nicht alles auf mich. Und also man streitet sich so von wegen, ja, ne, Genie, ich konnte dich da nicht erreichen und McKay, ja, ich war ja in einer anderen Galaxie und ja, man unterhält sich ein bisschen lauter, dann irgendwie Rod wird da drauf aufmerksam. Versucht offensichtlich da nicht hinzuhören. Und aber die beiden kriegen mit, dass sie irgendwie belauscht werden und dann verringern sie auch die Lautstärke. Ja, ne, Genie, du hättest mir eine Nachricht schicken können, ne, so was ich was. Geburtstag, Christmas, ne, einmal im Jahr, so von wegen, ne, wie wär's mit, wie geht's dir? Also, bist du glücklich, geht's dir gut und hast du nicht gesehen? Ja, und nee, aber hast du nicht getan, ne? War ich's nicht wert, dass man mit mir redet und okay, irgendwie so, ja, das war doch jetzt überhaupt nicht so. Und ja, ne, also Genie, ne, also bitte, du willst ja nur nicht, dass ich mit ihm rede, damit ich rausfinde, wie das ist, für einen wahren Bruder zu haben. Rod mischt sich dann aber ein und so, hey, hier, komm, komm, kommt, Leute. Anders, ne, also unterbricht die beiden, will da irgendwie ein bisschen Frieden reinbringen, sagt, ja, habt ihr da irgendwas? Ne, also als würden die sich jetzt aufgeregt über irgendwas anderes unterhalten. Und Genie, nee, haben wir nicht. Also richtig Schnippelstand zurück. Aber okay, in Shepherds Quartier geht es weiter. McKay ist da mittlerweile angekommen, läuft da hin und her. Und während John da irgendwie seine Golf-Ausrüstung reinigt mit einer Zahnbürste, was natürlich auch Quark ist, ne? Also die waren an da oben, nicht auf dem Rasen, wo dein Golfschläger dreckig werden könnte. Also warum reinigt John da jetzt seine nicht dreckigen Golfschläge? Ich weiß es
Ja.
nicht. Hey, also ja, hier, er sorgt dafür, dass wir irgendwie langsamer vorankommen und Shepard, also ich glaube, irgendwie zwei sollten doch eigentlich von deiner Sorte, sollten das doch jetzt also irgendwie beschleunigen. Aber er ist nicht ich und Shepard sagt, ja, weiß ich, ne, aber ist er nicht auch ein Genie? Und McKay dann, ja, außer er lügt. Und wobei, kam das eigentlich schon vor? Also eigentlich klang, was er vorhin erzählt hatte, wäre eher so der Draufgänger und der andere Shepard dann irgendwie eher das Genie.
Hat
Er
ich
hat
auch
irgendwie nie
so
behauptet,
wahrgenommen.
dass, ne, dass er selber das Genie, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Okay, was ist denn, wenn die jetzt irgendwie, ne, keine Ahnung, wenn er auf deren Atlantis immer alles versaut hat und wo es dann irgendwie darum ging, irgendwie ein One-Way-Ticket in ein anderes Universum, dann haben sie ihn dann ausgewählt, weil sie ohne ihn auskommen können. Und Shepard, ja, was immer du sagst, ich weiß, worum es wirklich geht. Und ja, okay, hier, worum geht's denn, Mr. Mensa im parallelen Universum? Ne? Worum geht's denn wirklich? Und du hast Angst, dass Genie ihn mehr mag als dich. Und okay, das ist ja Schwachsinn. Und außerdem ist das ja nie im Leben wahr. Und Shepard, Ja, okay, da ein bisschen in sich gehend. Ja, Genie und ich haben uns ein bisschen voneinander entfernt, aber ne, das war ja nicht böse Absicht und hast du keine Sachen, die du bereust, ne? Also ich habe welche und wer hat denn keine? Und also er versucht sich da irgendwie so ein bisschen rauszureden oder das irgendwie. Und Shepard, ja, ich habe nicht geschrieben, ich habe nicht angerufen. Na, 4 Jahre habe ich überhaupt noch nicht mal mitgekriegt, aber du hast recht, ne? Natürlich hast du recht. Und na, also sie hat wirklich jeden Grund, mich zu hassen. Und ich hab, davon hat doch gar keiner geredet. Und ja, aber sie sollte es. Und Shepard, ja, zuckt die Schulter, also wenn du darauf bestehst. Und ja, das tue ich. Ja, okay, dann. Und dann werden sie aber unterbrochen. Dr. Zelenka wieder total. Tolles Timing. Dr. McKay to the Containment Chamber. Dr. McKay und McKay bedankt sich bei Shepard, der überhaupt nichts gesagt hat. Gute Unterhaltung, sagt er, danke und dann geht er. Shepard schwingt dann irgendwie seinen Golfschläger, als ob der jetzt gesäubert ein anderes Schwingverhalten hätte und ja, wie auch immer, McKay kommt dann in die Containment Chamber, also ins Labor. Genie, Zelenka und Rod sind da schon. Rod ist happy, dass er da ist und McKay kommt auch direkt zur Sache. Ja, okay. Ja, sagt Zelenka, ich habe jetzt hier irgendwie mal einen Empfänger in das in die Containment Chamber gepackt, sodass wir da irgendwie auf ne, irgendwie den Kontaktaufnahme aus Rodnes Universum, aus Rods Universum irgendwie auffangen könnten. Ne, gibt jetzt irgendwie immer noch keinen Weg, irgendwie mit denen direkt zu kommunizieren, aber okay, kommt zur Sache. Sie haben uns eine Nachricht geschickt. Ja, ne, so von wegen hier, ihr Problem mit den exotischen Partikeln gerät außer Kontrolle. Na, viel schneller, als sie das irgendwie antizipiert hätten. Okay, ja, okay. Trotzdem, er hat aber eine Idee. Ne, oder sie haben eine Idee. Und McKay will sie dann auch direkt hören. Ja, nicht wirklich. Also ihre Lösung wäre, würde jetzt nicht nur Atlantis zerstören, sondern es würde dieses Loch einfach auf unsere Seite verschieben. Und McKay, okay. Warum man das dem anderen Universum da mitteilt, ist irgendwie doof. Ne, also, weiß nicht. Ja, also wenn ich
Ja,
sage,
ist
hey, liebe
clever.
Leute, ihr auf der anderen Seite, wir haben hier euer, wir haben das Problem gelöst mit den exotischen Partikeln auf unserer Seite. Nachricht an Rod. Hey, Rod, wir drehen das Ding einfach um. Also wir werden das andere Universum zerstören. Rod, hörst du uns? Es ist schon, weiß nicht, ein bisschen doof, weil die Gegenseite könnte dann auch wieder versuchen, das irgendwie umzudrehen. Also das ist auch, warum sollte ich sowas dem anderen Universum mitteilen? Das ist doch, also außer was das Sache ist. Ihr wolltet unser Universum zerstören, wir zerstören jetzt eures. So. Der böse McKay dann. Mit dem Schnurrbart am besten. So Spiegeluniversum-mäßig.
Genau, ja.
Ja, im Konferenzraum sind alle versammelt und Rod sagt dann so von wegen, ja, ne, also ich weiß nicht, ob ihr Versuch, also deren Versuch, erfolgreich sein wird, aber wenn, würden die exotischen Partikel, die da irgendwie drüben kreiert worden sind, ne, alle auf unsere Seite auf einmal wechseln und das wäre, sagt Shepard, dann sehr, sehr schlecht, sagt Genie. Und ja, der Shepard, aber ja, das habe ich mir schon gedacht, aber Liz bringt es auf den Punkt, wie schlimm. Und ja, sagt McKay, also unser Rodney, also von wegen, ja, also wenn man es auch für aufdrücken, also dass diese Space-Time-Tier wird jetzt direkt mal irgendwie die ganze Galaxis verschlingen und dann das ganze Universum und Shepard, okay, also sehr, sehr schlecht. Und McKay, ja. Darauf können wir uns, glaube ich, darauf können wir uns irgendwie einigen. Und Rod sagt, also sie brauchen irgendwie, die Gegenseite braucht dafür 6 Stunden. Und Liz, also müssen wir in der Zeit irgendwas machen. Und Rod, ich habe eine Idee. Und ja, McKay korrigiert ihn. Also eigentlich hat Genie eine Idee. Und Genie ist überrascht, dass ihr Bruder so an sie denkt. Ja, okay, wir könnten ja irgendwie versuchen, die Brücke mit einem Massive Burst of Energy von unserer Seite irgendwie zum Kollabieren zu bringen. Ja, ne, hat dann irgendwie auch direkte Grafik vorbereitet dafür und dann sieht man das auch. Und ja, ne, wir würden damit irgendwie, sagt Rod, dann die Kreation von exotischen Partikeln auf beiden und auf der anderen Seite damit aufhören lassen. Und Shepard, ja, wie groß muss denn dieser Burst sein? Und alles, was wir haben. Ne, also wirklich alles. Ne, das könnte sogar unser ZBM entleeren, sagt McKay. Und Liz dann, ja, also bitte, also hier anstatt, dass wir irgendwie eine tolle Energiequelle irgendwie machen, opfern wir unsere, die wir jetzt aktuell haben. McKay dann irgendwie so, ja, also wir könnten immer noch die Erde anwählen, aber seltener als sonst. Und das ist ja auch Quatsch. Also entweder mache ich mein ZPM leer, dann kann ich es gar nicht mehr benutzen. Also das macht, Also was die hier irgendwie an Physik, also diesmal ist irgendwie die falsche Physikfolge. Könnte die Erde weniger anwählen und ja, ist vielleicht keine gute Idee, wenn die Wraith hier auftauchen und Shepard, ja, aber wir haben doch gar keine Wahl. Liz dann, ja, okay, dann tut das mal und wir wechseln an der Stelle nochmal in die Containment Chamber.
Radek steht da ein bisschen ungläubig, ich kann da nicht sprechen. Und weil Genie da was auf der Konsole schreibt, dreht sich dann um zu Rodney und meint, dafür hat jetzt Dr. Wir das okay gegeben. Also ist er doch äußerst verwundert. Nicht, dass auch, weiß ich nicht, sie vielleicht irgendwie von so einer Parallelwelt ist. Nein, Spaß beiseite. McKay stellt dann aber fest, na, würdest du es denn da vorziehen, irgendwie, wenn wir das Universum zerstören? Nicht wirklich, nee. Rod sagt dann eben, hier, sprich doch mal kurz mit mir, Rodney, und schau, die Daedalus ist doch immer noch im Orbit, also nimm die da bitte zur Seite. Und ich dachte, und McKay, ja, ich weiß, was du sagen wirst. Rod sagt dann, wenn eben den Energiestrom strahlen kann, dass ich da mein persönliches Kraftfeld geschützt bin, und McKay führt dann weiter, ja, würdest du in dein Universum zurückversetzt werden? Ich weiß, ich habe es vorher nicht erwähnt, denn wenn es nicht funktioniert, Rod ist aber bereit, das Risiko einzugehen. Ich habe die Daedalus schon gebeten, den Transport zu den Koordinaten innerhalb eben der Kammer auf dann auszuführen, und wenn, das heißt, wenn sie da bereit bist, das zu machen, und jeder liebt dich hier, meint McKay. Rod lacht dann, ja, aber ist halt nicht mein Zuhause. Und hör mal zu hier, mein Shepard ist ein Besserwisser, meine Teela ist schwer, auch was? Schwer zu sprechen? Okay. Mein Rona ist, und naja, eigentlich ist er dem hier sehr ähnlich. Rodney lacht dann, und Rod führt weiter aus, dass er eben, ich schätze, was ich zu sagen versuche, ist, trotz all ihrer Fehler ist es eben mein Team und mein Platz ist halt bei ihnen. Außerdem klopft er dann Rodney auf den Arm. Ne, die suchen ja gar nicht einen anderen McKay. Ne? Sie haben doch hier bereits einen. Und McKay meint, ja, aber kleineres Modell. Rod lächelt und na, ich beneide dich, meint der Rod nochmal. Du sagst genau das eben, was dir in den Kopf kommt, egal wie es dich dann aussehen lässt. Ne? Und ich kann mir nur vorstellen, welche Freiheit du haben musst, dich nicht um andere, also darum zu sorgen, ob andere dich mögen oder nicht. Also auch ein bisschen so Sheldon Cooper. Okay, die Leute mögen mich nicht. Das ist ja nicht so wahr, oder? Ja. Und Rod, ach, vertraue mich, hier ist es großartig. Nun, ich habe hier einige Berechnungen gemacht. Wenn die Messwerte, die hier eben diesen Wert hier erreichen, dann wirst du wissen, dass ich es nach Hause geschafft habe oder eben nicht. Also, ja. Und McKay lächelt ein bisschen. Okay, schätze ich, du musst hier nur noch deine Fersen zusammenklicken, und Rod bietet ihm seine Hand an und es werden sich die Hände geschüttelt.
Das ist natürlich wieder eine Anspielung auf The Wizard of Oz, ne, mit den Schuhen.
Und es wäre sich noch viel Glück gewünscht, und ja, dir auch. Und ja, Rod geht zu Radek und meint, na ja, Radek, Mieser, also pass auf dich auf, wohl auf Polnisch. Genie geht da auch noch hin, und ja, Rod meint, Genie hier, umarmen sich kurz und geht zur Konsole, und ja, du lässt es ihn so machen, mein Genie, und McKay, ja, ich habe versucht, es ihm auszureden, aber du kennst unseren Rod. Ist auch geil, als ob sie jetzt hier schon monatelang da sind. Ja, Rod aktiviert jetzt die Funkverbindung zu Daedalus und Hermit bereit, wenn ihr das seid. Ja, schaut dann alle normal, lächelt, und ich schätze, gibt nicht mehr viel zu sagen, außer es gibt keinen anderen Ort wie zu Hause. Und ja, dann gehen Transportbeam, wird er weggebeamt. Rodney und Genie gehen dann zur Radex-Konsole. Der meint, dass alles jetzt im grünen Bereich sei, ne? Hier bereit für diese erzwungene Leistung. Ach, geil. Ja, und McKay, okay. Er bleibt dann stehen, dann ist es diese drückende Knopfnummer hier. Willst du drücken? Ja, okay. Genie schaut ihn überrascht an. Okay, mache ich, ja, klar. Sie drückt dann auf den Knopf und der Generator beginnt an, nach oben zu fahren. Und dann sieht man gelbes Licht in der Mitte wieder. Und ja, sie eilen dann zu den Konsolen und ja, jetzt ist es voll, meint der Lenker irgendwie, und ja, bewegt sich ein bisschen das Ding. Und Genie meint, dass es funktioniert, und Rodney übers Headset, Herr Mord hier, das ist McKay, beginnen mit dem Transport. Und ja, Herr Mord meldet dann, dass ja abgeschlossen ist der Transport, und Genie, die Brücke beginnt sich jetzt bereit zu destabilisieren. Der Lenker fügt hinzu, das reicht noch nicht, und ja, ZBM ist bei 5%, meint McKay, und es reicht doch nicht, Rodney. Und Genie meint, er will ausmachen. McKay 30% und Genies wird Leinwand. Achso, ja, man sieht ihm diesen Energieschub da und die lächelt und ja, meint, die Brücke bricht zusammen, wir haben es geschafft und okay, können wir jetzt mal abschalten, meint Selenka, noch nicht, meint McKay. Und Selenka so, was? Naja, nach. Also, wenn wir es jetzt schließen, wird das nicht schaffen. Also, ich muss ja auch diese anderen Werte gucken und ja, alles kompliziert.
Ja, also entweder ist er drüben oder nicht.
Ja.
Also das macht keinen Sinn. Also da jetzt noch weiter zu warten, das ist, ne, der Rod hat ja auch gesagt, ne, wenn das diesen Wert erreicht, bin ich drüben. Der Wert wurde erreicht und jetzt wollen sie trotzdem hier noch irgendwie weiter Energie rein. Also das macht auch wenig Sinn. Also
Sicherheitswarten. Ja, gib mir noch ein paar Sekunden und Zelenka, naja, ZBM bei 5%. Und McKay, dann ja, jetzt hier Strom abbrechen, zack, hier Dings das und bumm. Und ja, wird abgemacht. Und wie viel haben wir denn noch hier abfließen lassen ins ZPM oder wie sieht's aus? Und ja, alle Schockstarre so, weil man sieht, dass es die Nachricht auf dem Bildschirm lautet: ZBM-Modul erschöpft 0% und okay, ja, alles. Wir haben alles dafür gebraucht und Genie sagt aber, okay, du hast das Richtige getan und naja, ich nehme an, er hätte dasselbe für mich getan, meint McKay.
ja, mal ganz ernst, aber das ist totaler Schwachsinn. Also von wegen für eine Person. Also ja, okay, sie wollten die Brücke jetzt irgendwie schließen. Das hätten sie auch mit weniger Energie immer tun können, da jetzt den anderen McKay rüberzubringen, war jetzt eigentlich ein Risiko. Vor allen Dingen, hier an der Stelle ist übrigens noch ein Denkfehler drin. Die Nachricht, die du gerade gesagt hattest, ne, die dann da gezeigt wird, von wegen, dass das ZPM jetzt leer ist, da steht ZPM-Module depleted. Aber das M in ZPM steht schon für Module. Also es wäre Zero Point Module Module depleted. Also das war, ist doppelt gemoppelt.
Doppelt, ja, genau. Ja, also man sieht jetzt alle Bildschirme und Lichter, die jetzt halt dann sich abschalten, because of no energy und so. Und dann gehen sie ein paar Lichter minimal wieder an, so Notstromsache, wie auch immer. Na, Quader wohl, dann Generator und McKay stellt fest, ach, ich bin sowas von gefeuert. Genau, und dann geht's weiter in der Nacht. Videoaufnahme sieht man dann, während Rodney da ist. Achso, Briefe. Na egal. Genie ist
Nee,
auch weg.
John,
Ja.
genau, man sieht ein Video von McKay, einem jüngeren
Naja.
McKay.
Und er sagt da in dem Video, ne, hier ist sein Bruder Rodney, ich will nur sagen, Familie ist wichtig, ich habe das erkannt, weil die Leute hier so eine Art Ersatzfamilie für mich geworden sind. Er lächelt dann und nun, ich weiß, was du denkst, ne, ich war nie wirklich das Aushängeschild für diese Art von Gefühlen und so, aber wenn man über den eigenen Untergang nachdenkt, neigt man dazu, die Dinge klarer zu sehen. Ja, ich wünsche dir wirklich nur das Beste. Uns tut mir leid, dass wir da uns nicht näher gekommen sind. Vielleicht, wenn ich es dann weiß, können wir eines Tages noch das irgendwie ändern. Ja. Er schaut einen Moment in die Kamera und zieht sich. Ja, genau. Nun, wenn es die Zeit gibt, würde ich gerne. Und dann wird die Aufnahme abgeschaltet. John sitzt da auch und Genie fragt, wann das denn aufgenommen wurde. Und Shepard sagt, ja, das war hier vor ein paar Jahren, wo wir dachten, die Bösen würden uns kriegen. Ja, sie ist ein bisschen Gedanken verloren, lächelt schon an. Ja, und ja, jetzt habe ich drei Seiten meines Bruders gesehen, stellt sie fest und Shepard, ja. Rodney kommt rein, hat einen misstrauischen Blick drauf. Was habt ihr zwei vor? Tini schließt den Laptop, also klappt ihn zu. Und Shepard, nichts, nur hier Geschichten über dich erzählen, ne, du weißt schon hier, helfen ihr zu schlafen. Auch albern, ja. Okay, aha, ja klar, na klar. Shepard, ja, ich lasse dich jetzt in Ruhe. Er steht auf und verlässt das Zimmer und. Jetzt wird hier Hey, hey gesagt und McKay meint, du solltest doch packen, die dir da los fliegt morgen los. Genie nimmt da eine Tasche, legt sie aufs Bett da und ja, ich bin fertig. Wie lief's denn bei wir? Und McKay, ja, die war jetzt nicht allzu glücklich über die ZBM-Nummer, aber im großen Plan der Dinge haben wir die Zerstörung des Universums verhindert, also werde ich wohl doch nicht gefeuert. Und Genie, ja, das ist doch gut. Und dann. Ja, gibt es noch eine unangenehme Pause. Oh, richtig, ich habe da noch was für Madison und dann hält er ihr so eine diese Tonfigur hin. Okay, sie ist da also nicht wirklich begeistert. Und meint, ja, er meint dann, es ist von eben irgendwie von wie das Schreibtisch, ne? Hier, wir haben hier nicht so ein teurer Ass-Shop in der Nähe hier. Und Gene meint, nun, es ist doch hier der Gedanke, der zählt, nicht wahr? Ja, sie steckt die Figur in die Tasche und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns aber und naja, aber diese, was heißt, naja, wir schauen mal. Also ich wollte noch und also kann sich da nicht so richtig artikulieren. Und ja, dann sagt sie noch, ja, danke auf jeden Fall, dass du es trotzdem versucht hast. Und genau, nimmt sie dann in die Arme, sie ist überrascht, lächelt und verdrückt auch ein paar Tränchen. Ja, wie geht's dir denn so? Bist du glücklich oder wie geht's dir gut weiter jetzt? Und ja, bin ich, meint sie und weint dann auch ein bisschen. Und ja, dann treten sie ein bisschen wieder zurück und McKay meint, das intergalaktische Gate-Netzwerk sollte doch bald fertiggestellt sein. Vielleicht wird es jetzt beim nächsten Mal nicht 4 Jahre dauern. Genie lächelt und ja, also dann sehen wir dich zu Weihnachten oder wie, meint Genie und. Ja, Michael, ja, wenn du Caleb davon überzeugen könntest, nicht wieder die Tofu-Hunde zu machen, sie lacht dann und zeigt dann aber, hey, aber keine Versprechung. Und Rodney grinst und dann verlässt sie den Raum und wir verlassen die Szene und gehen zur letzten Szene der Episode in die Messhall.
Genau, und zwar, okay, kommt dann irgendwie dazu, der Rest sitzt da schon so, hey, kriege ich meine Team-E-Mails nicht mehr oder so, weil da alle wieder sitzen bis auf er. Und Jabba, ja, komm, ne, haben's easy, wir reden gerade mal über Rod und okay, ja klar, über wen auch sonst. Und Tila gab es wirklich ja zurück in sein Universum geschickt und okay, schwer zu sagen, aber ne, ich glaube nicht, dass er auf jeden Fall zurückkommt. Und Jabba, ja, das ist gut, wir haben ihn ein bisschen creepy gefunden. Und okay, hey, bitte was? Ja, und Ronan, ja, ich kann mit Leuten nichts anfangen, die immer nur nett sind. Ne, also die wollen bestimmt irgendwas verstecken. Und McKay so, wirklich? Und Teela, ja, und außerdem mich hat er immer bei der arthusianischen Geschichte korrigieren wollen. Das war auch schon schwer ermüdend. Und McKay dann, ja, okay, er war ja nicht ganz so schlimm. Und Shepard, ja, okay, komm hier, ne, sei mal ehrlich, Rod war schon irgendwie sehr, sehr nervig. McKay. Ja, das ist ja, ja, das, ich bin ja mal ehrlich, das ist ja wirklich nett zu hören jetzt. Dann setzt er sich, also das Team tauscht, sagen Blicke aus, vermutlich will man hier Rodney einfach nur beruhigen. Rodney nimmt sich einen Stuhl und so, was ist denn sonst so passiert? Und Shepard, ja, okay, hier, Teela hat sich hier so einen neuen Marine verknallt. Teela tritt Shepard dann unter dem Tisch und er so, oh, und das ist ja nicht wahr. Und Rodan, also bitte, wir wissen alle, dass das so ist. Und Shepard ist da immer noch im Rumjaulen und okay, also auch nichts Neues. Also, das ist aber auch das Erste, dass wir hören, dass Teela irgendwie immer irgendwem hinterher fantasiert und hinterher träumt. Aber, ne, man fängt dann irgendwie an zu gackern. Das ist so ein bisschen drei Fragezeichen folgenmäßig. Da endet das da auch immer mit
Ja.
so einem grenzdebilen Lachen und dann Fade out. End credits.
Müssen wir darauf achten, ob das sich jetzt so einschleicht bei ihr als Verhaltensmuster. Aber haben wir, die Person haben wir aber gar nicht, also wir jetzt wurde uns gar nicht gezeigt, oder? Oder ist es so ein Insider wahrscheinlich, weil. Nee, ne? Also in der Episode
Wir
selber
haben
haben wir keine
keinen, nee,
Marines, so,
nichts.
ne, genau.
Nein.
Hätte, also, das hätte mehr, finde ich, gepasst, jetzt der Sprung am Ende, wenn man den auch mal so nebenbei, aber gut, man kann nicht alles
Ne,
haben.
Tila, die irgendwie mir hinterher guckt oder
Ja,
so, ne, so
genau.
eine
Nur einfach so ein
Anspielung.
Shot und dann kann man das nämlich am Ende der Episode für sich selber als Zuschauer einordnen. Aber vielleicht verlange ich da auch zu viel. gut, wir kommen zur Trivia. Genau, es gab viel. Ich habe jetzt das alles ein bisschen gekürzt, weil manches war jetzt auch nicht so krass. Genau, die Gesamtsituation zwischen Rodney und Genie zu Beginn der Episode, genau, wurde eben von Martin Gerows Erfahrungen inspiriert. Der war ja auch ein Bruder hat, den er viele Jahre nicht gesehen hat. Der irgendwie Meeresbiologe ist, der Bruder wohl. Und ja, diese Diskussion zwischen Rodney und Ginny bei dieser Besuchennummer, das war wohl auch bei ihm so mit seinem Bruder, wo er irgendwie sich über die Wissenschaft da und andere Auffassung von Wissenschaft in der Öffentlichkeit und das haben sie hier ein bisschen rein verwoben. Das Video, das Shepard Ginny am Ende der Episode zeigt, also von eben, ne, kannte Kate Hewlett vorher nicht und beim ersten Dreh wurde sie da sehr emotional und fing an zu weinen und dann musste man die Szene halt wiederholen. Auch interessant. Genau. Genau, das hast du gesagt. Ach so, das ist die einzige Episode, in der man die Daedalus im Orbit sieht. Der verwendete Shot ist allerdings eine häufig benutzte Standardeinstellung. Also deshalb finde ich das, also haben wir schon mal gesagt. Also, finde ich jetzt nicht so ein Fakt, aber okay. Ja, dann hat sich Giotto Malozzi noch in seinem Blog was geschrieben. Wann immer In Klammern, weiß Martin Gero die Premiere beendet, wenn er mit den anderen Geschichten, die er aufgeworfen hat, verfolgen die Fans das eben auf einen guten Einblick, der am besten nachgefragten Charakter im Fandom, und das wird dann nämlich die Schwester sein, Jeannie, also war da vorfreudig. McKay und Frau Miller war schwer zu schreiben, sagte Martin Gero, der es ja geschrieben hat, für den ersten Akt und die Hälfte nur McKay und seine Schwester weil die getrennt sind, ne, räumlich. Ich bin begeistert von der Episode und hoffe, ihr mögt die. So, dann hat sich noch Martin Wood im Interview mit Steve Aremo geäußert. Ich liebe es, mit David Hewlett zusammenzuarbeiten. Wenn er die Chance hat, seine Zähne in etwas Fleischiges zu versenken, lässt er nicht mehr los. In dem Fall hätte David 9 oder 10 Seiten Dialog an einem einzigen Tag erledigen und er würde da auch reinkommen und das eben machen. Kate war absolut wunderbar. Sie kam herein und wann immer ihr Charakter und David in einem Kampf auf dem Bildschirm eintraten, war es eben wie wahre Geschwister und so ein klassischer Geschwisterkampf. Kate hat die Sache, die sie David antut, was? Und ich nehme an, es ist etwas, das ganz natürlich ist, wo sie da ihn schlägt. Sie wird ihm Spielerhand in die Stirn schlagen. Okay. Und ja, du musst das so und so vor der Kamera machen. Machst du das, habe ich ihr zu ihr gesagt, als ich sie zum ersten Mal sah. Und ja, Kate wusste nicht einmal, dass sie ihren Bruder geschlagen hatte, weil es so lässig war. Und ja, lustige Weise ist Kates Reaktion die gleiche wie die von David. Also sie sind sich dessen aber nicht bewusst. Aber das macht die Sache noch amüsanter. Genau, ja. So, Fehler. Das hattest du. Warte. Achso, dann wird noch gesagt, wenn das andere Universum so schnell durch Fremdteilchen zerstört wird, wie kann man dann langfristig Energie daraus gewinnen? Ja. Und in
Ja, das
der.
war ja unkalkuliert, ne? Also,
Ja.
ja, vor allen Dingen selbst wenn, wäre es egal. Also, wenn das funktioniert, ne, und das eine Universum dann zusammenbricht, dann ziehst du halt keine Energie mehr raus. Dann verstellst du halt irgendwie die Einstellung und wechselst halt zu einem der anderen unbegrenzten Anzahl von Universen. Also, das ist ja egal.
Die Maskierung, um die separate Aufnahmen beider Rodneys zu einem Bild zusammenzufügen, ist bei Minute 33, 30 circa etwas ungenau, sodass die Ecke von Rodneys Laptop kurz verschwindet. Da gab es wohl einen Screenshot, den habe ich angeklickt, aber das war auf X irgendwie ein Bild, das gibt es wohl nicht mehr. Ich nehme einfach mal an, dass das stimmt. Ja, Zitat der Woche, hast du da was finden können?
Fang mal an.
Okay. Ja, ich habe einfach diesen Meredith-Nummer da mit, weißt du, heißt Meredith? Und ja, ich bin zu bevorzuge Rodney. Aber das ist nicht mit der Punkt. Schauen wir mal aus dem Fenster. Das ist doch viel interessanter als mein Name, und Carter grinst, denn ihr Name ist Meredith?
Ich habe Unterhaltung zwischen Genie, also es gab dann zwei Szenen, ich packe das mal jetzt als eins zusammen, ne, so von wegen, wo sie ihn dann schlägt. Wir haben da gerade drüber gesprochen, ne, so von wegen, wie, du hast ein Sonnensystem zerstört, und der dann, ne, es war ja unbewohnt, und dann später kommt ja so von wegen, ne, wo Genie sich dann darüber mokiert, so von wegen, erst ein Sonnensystem, jetzt ein Universum.
Sehr gut, ja. Genau, Fazit, ja, dann fang gerne mal an.
Ich fand's ganz lustig. Es war, ne, also die Interaktion zwischen den beiden Geschwistern war halt echt nett. Und dann noch dieser zweite Rod dazu, also der zweite Rodney dazu. Das war schon sehr, sehr lustig. Negativ, also der ganze Tech Talk. Also wenn man schon anfängt und so ein Gebrabbel macht, dann sollte man sich dabei auch ein paar Gedanken machen und nicht nur einfach Worte aneinander rein, weil das passte in drei Viertel der Fälle so überhaupt nicht. Und was ich auch, das habe ich auch schon in anderen Folgen mokiert, scheiße fand, immer wenn man irgendwelche Technologie bekommt, wird sie einem dahinter wieder weggenommen. Ne, also, ne, Schiffe, 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 hast du nicht gesehen, ne, das Wissen der Antiker, was, das ich nicht, noch was. Und jetzt nehmen sie wirklich Atlantis, das zentrale Ding, das ZPM, also das ist wirklich, wo ich mir denke, ey, kann nicht mal irgendwas, das ist doch kein, was weiß ich was, kein Katastrophenfilm. Ne, also, muss das denn immer sein? Muss denn da unbedingt immer die nächste große?
Oh, jetzt höre ich dich nicht mehr. Hallo? Hallo, jetzt?
So, ja,
Ah,
nee,
jetzt,
das
ja.
war mein Headset, war alle. Ich musste gerade was in die Stromer
Passt.
klemmen. So von wegen. Ja, muss denn da unbedingt immer die nächste große Katastrophe immer kommen? Also ich finde das einfach lazy. Man könnte auch einfach mal einen Story-Arc machen und sich Gedanken machen und nicht immer denken, so von wegen, okay, wir haben keine Ideen. Wie wäre es denn, wenn das und das kaputt geht? Wenn das und das nicht mehr funktioniert? Wenn das und das weggenommen wird? Wenn das und das ex. Und ich denke, buh, weißt du, ich weiß nicht, das finde ich auch immer sehr, sehr als so lazy writing. Aber wie gesagt, also ohne diesen ZPM-Geschisse und diesen ganzen Tech-Bubble-Scheiß hätte ich sogar einen Daumen, ja, schräg zur Seite, also nach oben gegeben, so schräg nach oben. So kann ich da aber echt nur Mittelmaß zu sagen. Also das war mir jetzt einfach wieder too much Tech-Shit. Talk. Und auch, wie gesagt, das mit dem ZPM, das geht gar nicht. Also, sorry, ne, Story kann man sich auch mal was anderes einfallen lassen, ohne dass was kaputt geht. Was sagen Sie denn dazu?
Ich weiß nicht, das wirkt immer so, als ob die unterbewusst so die Angst haben, dass sie dem Team was zu Mächtiges geben, was aber immer nicht der Fall ist. Man kann es ja auch dann wieder abmildern, schreiben oder irgendwie, aber ja, ich weiß auch nicht. Das ist, ich glaube, das schwingt bei denen immer so mit. Warum, weiß ich aber nicht. Aber es wirkt so.
Ja, keine Ahnung. Vor allen Dingen ist es ja jetzt nur ein ZPM, ne? Ist ja jetzt nicht so, als ob sie Atlantis fliegen lassen können, den Drohnenstuhl, und hast du nicht gesehen, ne? Das ist ja
Also.
eine Mitte gerade mal Schilde oder Tarnung. Ja, das ist ja in Ordnung. Erde anwählen, super.
Ich sehe es ähnlich. Also diese Tech-Nummern sind eh immer schwierig, aber ich fand es auch so konfus und ja, okay, es wurde mehr oder weniger erklärt, aber ich habe da, es war mir zu, also ich habe das so über mich herrieseln lassen und es war mir dann auch völlig egal irgendwie die Beziehung dann zwischen Rodney und der Schwester und dem anderen Rodney sozusagen. Das fand ich dann irgendwie dieses bessere Story-Arc hier in der Episode. Da war ich gut unterhalten. Erst hatte ich ein bisschen Angst, dass es vielleicht too much ist, wenn dann noch ein Rodney auftaucht, weil jetzt auch die Schwester mehr oder weniger neu in Anführungszeichen im Game mit viel Screentime ist, aber war jetzt gar nicht so, dass sich das irgendwie gebissen hat. Aber diese ganze hier Nummer, Subraum und das war mir auch alles zu viel überladen und auch falsch erklärt oder gar nicht erklärt oder so halb erklärt. Und das war eher ein störendes Element irgendwie. Deshalb würde ich auch sagen, Daumen zur Seite, aber zuckt leicht schräg nach oben, aber das hat schon die Folge ein bisschen schon, muss man leider sagen, runtergezogen. Und ja, genau, also sind wir uns doch einig. Nächste Woche müssen wir mal gucken. Da geht es wieder rüber zur SG1. Das Ding heißt Company of Thieves. Im Deutschen die Kriegserklärung. Ja, da rät die Odyssee anscheinend in die Gewalt der Lucianer Allianz. Ja, mehr würde ich da jetzt erstmal nicht versorgen, aber durch den deutschen Titel und so, da weiß man bestimmt schon, was da so ungefähr abgehen könnte. Wir stellen uns jetzt erstmal auf Action ein und dass da Dinge passieren. Ich glaube, langweilig wird es nicht, aber ob es auch gut wird, das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Schreibt uns gerne, wie ihr jetzt diese Episode fandet. Gerne bewerten, auch bei den Portalen und 5 Sterne und auch was Nettes schreiben und unterstützen über Ko-fi, wer es machen möchte. Und dann hören wir uns wieder nächste Woche am 18.01. So machen wir es.
Genau, live und in Farbe.
Und bunt.
Genau.
Genau. Macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis dann, ciao.